Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Mono. Und es ist eine Traditionssache, dass in dem Moment, wo die MS Wissenschaft mit einem wissenschaftlichen Thema vor Anker liegt, Las Nava, Nicolas Wörl und ich einen Besuch an Bord machen. Das ist in diesem Jahr ein bisschen schwierig gewesen, also terminlich, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir sind nur diesmal in Köln, nicht wie sonst üblich eher im Ruhrgebiet. Also wir sind schon gewesen in Duisburg, in
Dortmund waren wir schon.
In Oberhausen.
In Oberhausen, richtig.
So, und jetzt sind wir aber in Köln.
Sehr zentral gelegen, ne? Also ich bin total begeistert. Ich dachte, das ist so ein bisschen rein auf oder abwärts, aber es ist tatsächlich
mittendrin.
10 Minuten vom Dom weg, ne? Also man fällt aus dem Hauptbahnhof raus und ist wirklich fußläufig hier. Toll. Also, dass Wissenschaft so wirklich in den öffentlichen Raum gebracht wird, finde ich super.
Wir sind, soweit ich weiß, das erste Mal hier. Letztes Mal waren sie noch in Mülheim. Also auf der anderen Rheinseite und das ein Stückchen weiter weg.
Okay.
Also hier ist natürlich jetzt genial.
Köln-Mülheim meinst du, ne?
Ja,
um den,
genau.
Nicht das Ruhrgebiets-Mülheim.
Ja. Jetzt sind wir direkt reingesprungen. Ich wollte zunächst mal für alle die gar nicht wissen, worum es sich hier eigentlich dreht, ein kleines bisschen Einleitung geben. Also erstmal, wer ist hier zu hören? Auf der einen Seite Nicolas Wörl, Doktor der Physik, Podcaster mit Methodisch Inkorrekt, Bühnen-Rockstar mit verschiedenen Bühnenshows, die ihr macht, aber auch Mitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen.
Also, aber in der Physik eben, ne, oder in der Materialwissenschaften, würde ich sagen. Deswegen etwas weit weg von dem Thema, was wir uns heute angucken. Kleiner Disclaimer gleich. Ja. Und noch ein Disclaimer, ich bin ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, man hört es vielleicht. Ich muss gelegentlich mal einen Bonbon einwerfen, damit ich hier nicht permanent huste. Das bitte ich zu entschuldigen. Normalerweise würde ich nicht beim Podcast essen.
Ja, aber ein Bonbon, ein Hustenbonbon ist auf jeden Fall völlig in Ordnung.
Übrigens, Tradition fand ich gerade lustig, weil du gesagt hast, die große Tradition in meinem Leben ist natürlich Weihnachten, da schmückt man den Baum. Und einmal im Jahr schmücken wir auch den Martin, der steht nämlich hier vor uns. Ich habe gerade schon ein Foto gemacht. Das müsst ihr euch angucken, wie der geschmückt ist. Der trägt eine Tasche mit Ausrüstung, mit Equipment, ein Aufnahmegerät, die Akkus. Also sieht wirklich super aus. Also Martin ist geschmückt, wir sind bereit für unser jährliches Wissenschaftsfest.
Okay, der Baum leuchtet, alles klar. So, noch die andere Stimme, die zu hören ist der Lars Naber, Autor vom Podcast, Sprecher, Autor, Macher vom Podcast Auf Distanz, ein Astronomie- und Weltraum-Podcast. Ja, richtig gesagt. Ich neige ja immer wegen des L beim Lars zum Astrologie, aber da würde ich ja ganz tief in den Nesseln setzen, das wäre nicht gut.
Ja, Raumfahrt und Astronomie sind meine hauptsächlichen Themen da. Ich habe zwar nicht studiert oder so, aber ich bin naturwissenschaftlich und technisch sehr interessiert. Bin deswegen auch selber sehr interessiert oder gespannt drauf, wie das heute läuft bei Themen, die jetzt eher also nicht aus der naturwissenschaftlichen Ecke kommen, sondern aus, würde man das geisteswissenschaftlich eher nennen, vielleicht eher in die Richtung. Deswegen, ich bin selber gespannt, was ich werde sagen können heute.
Böse Zungen sagen aus den Laberfächern, aber das dürfen wir jetzt nicht so laut sagen.
Das sage ich auch.
Aber tatsächlich ist es so, wir machen das jetzt zum 4., 5., 6. Mal, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, dass wir hier an Bord sind und uns eine Ausstellung anschauen und in der Regel waren es tatsächlich technisch-naturwissenschaftliche Themen, also nicht unmittelbar, zum Beispiel ging es auch einmal um Meere und Ökologie.
Arbeitswelten,
das war so ein bisschen weiter weg. Aber konnte man sich immer irgendwie was Praktisches noch dazu vorstellen. Dieses Mal wird es besonders schwierig, denn es geht um das Thema Freiheit. Also sehr schwer zu fassen. Zunächst habe ich gedacht, das lässt sich eigentlich überhaupt nicht von uns erfassen. Aber dann habe ich gedacht, nee, Quatsch, alles, was wir im Podcast machen, ist ja eine Transformation in Worte. Also wir haben ja niemals, wenn wir die Podcasts hier veröffentlicht haben, niemals zeigen können, aha, guck hier, so sieht die Schaltung aus oder so. Wir haben es ja immer in Worte gekleidet. Warum soll man nicht die Freiheit in Worte kleiden? Und zum Hintergrund, warum gibt es überhaupt diese Ausstellung? Das ist eine Initiative vom Wissenschaft im Dialog und dahinter steckt das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und die machen seit dem Jahre 2000, die Wissenschaftsjahre oder definieren die Wissenschaftsjahre. Also zu jedem Wissenschaftsjahr gibt es ein Ziel. Ich versuche hier im Stehen von der Webseite zu zitieren, aber ich lese es am besten einfach vor, sonst wird es nur noch schlimmer. Ziel ist es hier, die Menschen stärker für Wissenschaft und Forschung zu interessieren und den gesellschaftlichen Dialog zu befördern. Entwicklungen in der Forschung sollen für Bürgerinnen und Bürger transparenter und zugänglicher werden. Gleichzeitig sollen gesellschaftliche Debatten über diese Entwicklung angestoßen und vorangetrieben werden. Das ist schon mal ein ganz schön hoher Anspruch, aber es ist schön, dass man versucht, die Wissenschaft, die sonst, ja, ich nehme das alte Bild, im Elfenbeinturm irgendwo sitzt, versucht, zu den Menschen zu bringen, weil es ja etwas auch ist, was für die Menschen wichtig ist und nicht zuletzt auch von Steuergeldern bezahlt wird. Also braucht es auch einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung. Jetzt zum Jahr 2024. Wie gesagt, es gibt jeweils ein Thema des Wissenschaftsjahres und dieses Thema ist in 2024 eben die Freiheit. Anlass ist, dass unser Grundgesetz in diesem Jahr 75 Jahre alt wird und, so steht es auf der Webseite, die friedliche Revolution liegt 35 Jahre zurück. Da musste ich erstmal überlegen, was mit friedlicher Revolution gemeint sein könnte. Ich konnte mich erinnern, 89 ist die Grenze aufgegangen zwischen West- und Ostdeutschland. Und wenn man 89, also es wäre so bis 2000, sind also 11 Jahre, und wenn man dann die 24 von 2024 dazu nimmt, ist man bei 35. Also ich vermute mal sehr, mit der friedlichen Revolution ist die deutsche Einigung gemeint. Also, das Grundgesetz 25 Jahre alt, die friedliche Revolution 35 Jahre, sind das zwei Jubiläen, die Gelegenheit bieten, ein Jahr lang Freiheit in all ihren Facetten zu betrachten. Das Wissenschaftsjahr 24, Freiheit, widmet sich dem Wert und der Bedeutung von Freiheit und beleuchtet sie in unterschiedlichen Dimensionen und Kontexten. Und dann kommen so ein paar Fragen, die wir uns wahrscheinlich alle auch schon mal gestellt haben, gerade in der jüngsten Zeit. Wie resilient ist unsere Demokratie angesichts der Krisen der Gegenwart? Welche Freiheit brauchen wir an Schulen und Universitäten, im Netz, in Forschungslaboren oder in der Kunst? Wie bewahren wir die Freiheit zukünftiger Generationen? Und nicht zuletzt, was bedeutet der Einsatz von künstlicher Intelligenz für unsere Freiheit? Und da muss ich sagen, ist man schon wieder auch mit diesem abstrakten Begriff doch schon wieder ziemlich konkret und nah bei dem, also was ist hochtragend, was mein Leben so ausmacht. Ich denke auch, was dein.
Ja, klar.
Ich zeige auf Nikolas, weil er eben in der Forschung arbeitet. Oder auch auf Lars, weil er sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen, Demokratiebedingungen und so weiter ja auch immer sehr stark auseinandersetzt. Und da ist es echt greifbar. Kann man nicht anders sagen.
Also ja, dieser Aspekt der Wissenschaftsfreiheit, ne, der treibt uns eigentlich jeden Tag an der Uni um. Also welche Dinge dürfen gedacht werden, welche dürfen möglicherweise nicht erforscht werden. So,
gibt es das? Gibt es Freiheitsgrenzen?
Ja, ich hoffe nicht. Also, aber die gilt es natürlich immer zu verteidigen. Ne? Also ich will jetzt keine Einzelfälle beurteilen, nicht, aber es sind natürlich an deutschen Hochschulen Vorträge, ich weiß jetzt nicht, ob verboten das richtige Wort ist, aber untersagt worden oder Demonstrationen untersagt worden. Wie gesagt, kein Urteil über Einzelfälle, da gab es einige Vorfälle und da sollte man schon etwas genauer hingucken.
Nur zu, dass ich das einordne, sind das Dinge der jüngeren Vergangenheit, die mit Corona und der mit Corona-Maßnahmen und der kritischen Würdigung
oder Kriegen, die gerade laufen. Also da gab es die Frage, wie offen
sind. Wer setzt sich für welche Gruppe ein und ist das immer auch.
Und ich meine, damit will ich jetzt überhaupt keine Position beziehen, denn du musst ja gucken, du hast gerade schon Resilienz gesagt, ne, als Stichwort. Wo fängt die Demokratie an, sich zu wehren? Wo sind die Freiheitsfeinde? Wo müssen die in ihrer Freiheit eingeschränkt werden? Ja. Ist ja sicherlich eine unfassbar komplexe Fragestellung. Also wo muss die Demokratie muss ja wehrhaft sein. Die muss sich ja wehren gegen die Leute, die Freiheit nehmen wollen. Aber das ist natürlich wirklich, ganz dünnes Eis. Ganz, so.
Ja,
also
ja.
Und wie gesagt, wir drei sind keine Experten. Wir laufen jetzt hier rein und sind super neugierig.
Ja.
Aber wir schauen mal, wo es uns hinführt. Empfangen werden wir übrigens von den Menschenrechten, die 75 geworden sind, ne? Wie du gerade gesagt hast.
Ja, nicht die Menschenrechte, die Bürgerrechte.
Bürgerrechte.
Würde ich sagen. Ja. Also Menschenrechte sind ja etwas allgemeiner.
Ja.
Unser Grundgesetz gilt ja jetzt nur in dem Bereich, den wir Bundesrepublik Deutschland nennen oder Deutschland nennen. Was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzend sagen möchte, du hast gerade ganz klar auf den Bereich Demokratie und Freiheit sozusagen sich bezogen auch weil ich das quasi so vorgeschrieben hatte. Aber in dieser Ausstellung gibt es 7 Bereiche, auf die sich die Freiheit bezieht. Und es ist einmal der Bereich der Philosophie, also Freiheit in der Philosophie. Die Politik wird angesprochen, die Gleichheit, also was heißt Freiheit und Gleichheit. Dann kommt der große Bereich der Demokratie, dann aber auch die Wissenschaft, Wissenschaftsfreiheit, dann die Digitalisierung und der Klimawandel wird auch angesprochen. Sind also tatsächlich 7 große Bereiche und das ganze Schiff ist auch tatsächlich so wie so eine Salamischeibe, also so eine Salami in so Stücke geschnitten und innerhalb dieser Stücke gibt es farbliche Kodierungen offenbar, also jedenfalls habe ich das so auf der Webseite entnommen. Und wir werden uns diesen 7 verschiedenen Aspekten wahrscheinlich dann auch geordnet irgendwie zuwenden. Dann möchte ich noch einen Disclaimer, weil der mir wichtig ist, sagen, wir sind hier 3 Männer, weiße Männer. Unser ganzer Blick auf Freiheit ist dadurch natürlich geprägt. Also wenn wir andere Geschlechter hier hätten, andere Hautfarben, wenn wir aus anderen Kulturkreisen kommen würden, würde der Begriff Freiheit immer ganz anders zu denken sein. Und alles, was wir heute sagen, steht eigentlich unter diesem Aspekt. Also wir können nur aus unseren Stiefeln und aus unseren Augen drauf gucken. Es ist völlig klar, Freiheit wird an anderen Stellen völlig anders gewertet. Das, wo ich sagen würde, ich bin in meiner Freiheit eingeschränkt, da lachen andere Menschen auf der Welt drüber. Oder es fängt ja schon damit an, dass wir einfach das Geschlecht haben, was wir haben. Also Probleme und Nichtfreiheiten, Unfreiheiten, die man einfach daher bekommt, weil man ein anderes Geschlecht als das männliche hat, können wir überhaupt nicht erspüren. Wir können es wahrnehmen, wir können es diskutieren, aber wirklich, wirklich bewerten, wirklich vom Innersten ausspüren, das geht nicht. Ja. Unter dem Aspekt bitte alles betrachten. Wir haben unseren Blick, das ist immer subjektiv, was wir hier machen und an dem Punkt ist es besonders subjektiv. So, das war das, was ich loswerden wollte.
Aber guter Hinweis, danke dir.
Nikolas, du hast gerade auf die Menschenrechte hingewiesen, wie ich gerade selber lese und ich habe sie Bürgerrechte genannt, weil das ja das Grundgesetz ist und das heißt aber tatsächlich hier auch in der Überschrift Erklärung der Menschenrechte.
Ja, aber das da vor 75 Jahren war die Verabschiedung des Grundgesetzes. Ja. Also wir reden hier schon von unterschiedlichen Dingen.
Okay, was haben wir denn hier?
Dies ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
Achso, das ist nicht das Grundgesetz. Okay. Also hier sind also Menschenrechte, die allgemeine Prinzipien für Menschen darstellen. Ganz egal, ob sie im Norden der Welthalbkugel leben oder im Süden oder wo auch immer.
Genau, okay. Ich greife mal ein paar, damit ihr einen Eindruck davon habt, worum es hier geht. Also wir stehen auf einer großen Wand, bestimmt 10x3 Meter. Aufgedruckt, Verbot der Diskriminierung, Artikel 2 zum Beispiel, Artikel 25 Recht auf Wohlfahrt, Artikel 26 Recht auf Bildung. Solche Sachen, Recht auf Eigentum.
Recht auf Asyl.
Ist mir auch sofort ins Auge gefallen. Es gibt ein Recht, jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Fall einer Strafverfolgung. Ach guck mal, das ist schon eine Freiheitseinschränkung.
Ich finde das auch, ich habe es gerade gesehen, ich bin hier reingekommen und habe Menschenrechte gedacht und immer wenn ich die Menschenrechte sehe, bin ich unheimlich stolz darauf, ne, dass wir irgendwie sowas erdacht haben und so gesagt haben, wir wollen als Menschheit auf die Sachen können wir uns einigen. So, ne? Und dann sehe ich das immer, bin total stolz und dann gucke ich mir die einzelnen Dinge an und denke so,
Und wie wird's gelebt?
Genau,
wie wird's gelebt? Ne?
Also, eingelöst. Da sind ja überall in der Wirklichkeit sind da so kleine Einschränkungen dran. Ne? Ihr habt es gerade schon rausgegriffen, ne? Mit dem Asylrecht. Oder ich sehe hier Verbot der Folter. Es sei denn, wir sprechen über Kriegsverbrecher und sind die Amerikaner, dann ist das möglicherweise ein bisschen was anderes. Oder?
Ja, wir nennen sie feindliche Kommandanten und dann fallen sie irgendwie unter irgendwelche Regelungen plötzlich nicht mehr angeblich oder so. Ich muss auch du sagst gerade, da ist schon eine Einschränkung der Freiheit drin, kann nicht im Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung. Das ist zum Beispiel schon genau so eine Sache, wo wir uns wahrscheinlich eine Viertelstunde an einen Tisch setzen können und werden uns trotzdem nicht einig, weil ich das nicht als eine Einschränkung der Freiheit wahrnehme. Genau das Problem, was wir wahrscheinlich oder was ich wahrscheinlich im Gespräch hier immer wieder mal haben werde, weil wir vielleicht Dinge auch schon allein in unserem drei Herren mit Kopfhörern Kreise hier vielleicht etwas unterschiedlich wahrnehmen. Also es ist tatsächlich Das ist im Falle der Strafverfolgung hier, ich würde an der Stelle eben nicht von einer Einschränkung der Freiheit sprechen.
Ja.
Das
ja.
ist.
Ja, aber von der absoluten. Also wir haben eine absolute Formulierung. Ne? Jeder hat das Recht auf dieses und jenes. Und dann kommt aber außer, also das ist eine Regel mit Ausnahme, die gleich mit eingebaut ist. Ob das jetzt Freiheit ist oder nicht. Ich hab tatsächlich im Vorfeld überlegt, wo lebe ich denn oder erlebe ich denn eigentlich Freiheit? Und ich habe tatsächlich Bedenken, dass ich einen vernünftigen Vorstellung davon habe. Weil ich in meinem Leben, ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, ich bin im Westen Deutschlands aufgewachsen, ich habe keine Stasi gegenüber gehabt, ich habe keine nationalsozialistische Verfolgung erleben müssen. Die einzige Freiheitsberaubung war der Wehrdienst, den ich geleistet habe. Den habe ich echt als einschneidend, also freiheitsberaubend tatsächlich empfunden. Aber da, wie ich schon vorhin gesagt, da lachen ja andere Leute drüber. Also wenn du in der NVA Militärdienst gegangen wärst mit kalten Duschen, wir hatten zumindest warmes Wasser, ja, oder in der russischen Militärdienst möchte man eigentlich auch nicht drüber nachdenken, wie die Leute da leiden. Man kann davon halten, was man will. Also jetzt unabhängig von der akuten politischen, militärischen Situation. Es gibt Situationen, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen weiß ich tatsächlich auch nicht, was ist auch dieser Disclaimer. Ich habe nur mein eigenes kleines Maß. Naja.
Und trotzdem ist es so, dass im Moment so die Stimmung irgendwie ist in Deutschland und in den sozialen Medien, dass die Freiheit eingeschränkt ist. Ne? Also dass man nicht mehr sagen darf, was man denkt. Das ist ja irgendwie erstaunlich, oder?
Ja, also, wo sie das auch gerade frei sagen, nicht? Also es ist. Ist ja nicht so, dass sie wegen dem, was sie dort sagen, direkt verfolgt werden, es sei denn, sie sagen etwas, was strafrechtlich relevant ist. Mhm. Aber es wird ja ständig behauptet, man darf ja dies und das nicht mehr sagen. Das stimmt halt nicht.
Sie sagen es ja sogar.
Ja,
ne?
Sie sagen es.
Du hast halt kein Anrecht darauf, dass du dafür nicht ausgelacht wird,
ja, weil das Schwachsinn ist. Aber du hast auch keinen Anspruch, du hast keinen rechtlichen Anspruch darauf, dass du jedes Mal Applaus kriegst.
Ja, genau. Ja. Noch nicht mal den Anspruch, gehört zu werden.
Ja, genau. Du kannst dich auf die Wiese stellen, ob dem man zuhört, ist ja immer eine andere Frage. Du kannst auf die Wiese stellen, es sei denn, der Eigentümer hat was dagegen.
Das ist nicht in England, in Holland, diesen Corner, wo man sich so hinstellen kann und dann einfach so die absurdesten Sachen von sich geben und die Tauben gurren dazu.
Ich muss ja an Life of Brian denken, wo sie da auf ihren Tonnen stehen und ihre Predigten da runter.
Okay, wir versuchen das aber trotzdem. Ja. Und wir wissen also, das ist ein schwieriges Thema, aber trotzdem versuchen wir uns dem Ganzen hier zu nähern. Eine Freiheitsfrage wird hier an der Seite noch besprochen. Was wäre Freiheit ohne Dialog? Also wie viel Dialog ist vielleicht notwendig, um in Freiheit leben zu können, wo man sich austauscht, wo man vielleicht Freiheit aushandelt? Denn Freiheit ist, also ich habe als Kind gelernt, deine Freiheit hört da auf, wo die der anderen anfängt. Das war für mich immer klar, okay, meine Freiheit hat Grenzen, die werden von den anderen definiert. Das ist, also aus der heutigen Zeit betrachtet immer so ein bisschen, wo ich denke, habe ich mich da vielleicht zu sehr einschränken lassen, weil ich immer denke, ja, ich muss ja zurückschalten, zurückstehen, weil die anderen sind ja wichtiger als ich. Da würde ich im Nachhinein nochmal eine Diskussion starten wollen mit meinen Eltern, die ich leider nicht mehr führen kann. Aber im Prinzip war mir schon klar, ich habe keine unbeschränkte Freiheit, genauso wie du keine unbeschränkte Freiheit hast oder du. Du kannst mir nicht einfach eine reinhauen, dann würde ich sagen, hey, du hast mich verletzt und das ist eine Beschränkung meiner Freiheit. Du kannst mir auch nicht den Platz wegnehmen, auf dem ich stehe.
Aber das ist aber etwas, was irgendwann mal im Dialog verhandelt wurde. Ne? Also man hat als Gesellschaft verhandelt in einem Dialog und gesagt, hör mal, ist schon sinnvoll, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen. Ja. Also stellen wir es unter Strafe. Und wenn eine Gefahr für die Gesellschaft ist, der wird halt weggeschlossen. Damit ist deine Freiheit dann genommen natürlich. Aber ist schon etwas, was ja im Dialog, in der politischen oder gesellschaftlichen Verhandlung entschlossen wurde. Ne? Da würde ich jetzt nicht sagen, dass da ein Diktator kam und das gesagt hat halt.
Nee, also das ist ja auch eine Begeisterung, die du gerade bei den Menschenrechten ausgedrückt hast, dass wir uns auf sowas, auf so ein Konzept, also es ist ideal, ob wir es erreichen, ist eine andere Frage, aber zumindest als Idealvorstellung ist es ja, großartig, mit einfachen Worten.
Aber also
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, sorry.
Springen wir ruhig ein.
Aber da würde ich schon sagen, also das kommt hier fast, ich wäre dran vorbeigelaufen an Was wäre Freiheit ohne Dialog. Ich muss dir schon recht geben, ne? Das ist eigentlich schon ein wirklich wichtiger Aspekt. Also sowohl der Dialog mit der Politik, sagen wir mal, ne? Also auch da sollte die Bevölkerung gehört werden und sollte in den Austausch gehen mit den Entscheidungsträgern, aber natürlich auch in der Wissenschaft. Deswegen machen wir ja gerne Wissenschaftskommunikation, weil wir sagen, okay, wir wollen euch erklären, was wir da rausfinden und welche Bedeutung das für euer Leben hat oder für die Gesellschaft. Also das kann man gar nicht genug betonen. Der Dialog ist schon wichtig. Auch wenn ja, wir natürlich mittlerweile beobachten, dass der Dialog nicht einfacher geworden ist.
Nee, ne? Stimmt nicht. Und es ist eben, hier im letzten Absatz wird nochmal darauf hingewiesen, dass das ja eine Ausstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für die Bürgerinnen ist, um eben die Wissenschaft im Dialog, also das ist ja der Titel, der über allem steht, eben einzulösen. Ja, jetzt, ich hatte gesagt, wir halten uns am Eingang nicht so lange auf wie beim letzten Mal. Hat ja wunderbar funktioniert. Okay, wir laufen auf eine Wand zu, lauter Monitore, auf denen
das Motto steht, genau, MS Wissenschaft und Freiheit. Und ich sah jetzt gerade schon die einzelnen Aspekte. Ich glaube, die decken sich mit dem, was du uns gerade gesagt hast. Philosophie und Freiheit, Gleichheit und Freiheit, Klimawandel und Freiheit, Wissenschaft und Freiheit. Also diese Aspekte werden hier nochmal, ich glaube, auch farblich kodiert. Ne? Du hattest uns gerade schon was farblich Kodierung gesagt.
Das könnte hinhauen. Werden
hier schon aufgezeigt. Und dann scheint es dann auch erste Bilder und Beispiele dafür zu geben. Finde ich ganz gut.
Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau.
Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht lange aufzuhalten. Nö, aber hier wird man schon mal, kriegt man dieses Konzept nochmal.
Genau. Und man hat dann die Freiheit, links oder rechts um die Wand herum zu gehen.
Freiheit ist ja auch immer ein bisschen anstrengend. Man muss sich entscheiden.
Ja, Mutti, müssen wir heute wieder das tun, was wir wollen? Oder?
Soll ich sagen, ob wir rechts oder links rumgegangen sind? Wir sind links rumgegangen.
Ja, die Bazillen gehen immer links rum, ist klar. Außerdem hängen wir natürlich aneinander.
Wir müssen
also
zusammen
die Technik gehen, ist ja aus dem letzten Jahrhundert. Das heißt, wir haben keine Funkstrecken, sondern tatsächlich ordentliche Kabel. Und wir müssen uns dann schon immer irgendwie einig werden. So, hinten auf der Rückseite von dieser Wand, wo vorne die Bildschirme drauf waren, ist ein Regal. 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen. Und in den Ebenen liegen Würfel. Und auf den Würfeln stehen Begriffe wie Kultur, Erinnerung, Grundrechte, Gesellschaft, Natur. Die sind farblich. Und sind es 7 verschiedene Farben? Würde das passen? Könnte vielleicht passen.
Könnte passen, ja.
Vielleicht sind das Schlagworte, Begriffe, die zu diesen Freiheitskategorien irgendwie passen. Man könnte jetzt tatsächlich aus Spaß sich hinsetzen und daraus eine Pyramide bauen oder eine Themenwolken zusammensetzen.
Das würde
die Sache sehr handgreiflich machen.
Ich vermute, die dienen auch als Sitzsäcke. Ja. Ne? Also wer hier durch die Ausstellung geht, der kann sich so einen Würfel mitnehmen und sich dann hinsetzen. Es gibt ja hier auch so geführte Führungen.
Ja, deswegen gut, dann würde ich mich natürlich auf die Demokratie hocken. Puff.
Ich glaube, ich würde den mit dem Fragezeichen nehmen.
Okay, also wir starten im ersten Bereich Philosophie und Freiheit.
Philosophie und Freiheit.
Hier gibt es die Ausstellungen oder die Exponate Kunst der Freiheit, ein Unboxing, Freedom und der verzwickte freie Wille, genau das, was du gerade schon angesprochen hattest. Mhm. Es ist auch schwer, sich frei entscheiden zu müssen.
Ja, ich glaube, die Philosophie hat sich natürlich viel an Freiheit abgearbeitet. Ich greife mal hier gleich aus der Einführung was raus. Der Philosoph Thomas Hobbes hatte folgende Idee, also 1588 bis 1679, folgende Idee. Er stellte sich vor, dass es keine Regeln gäbe und jeder alles tun dürfte. Natürlich mal ein interessantes Gedankenexperiment. Was würde dann passieren? Würde das funktionieren, könnte man dann gemeinsam zusammenleben. Und dann stellt man vermutlich fest, dass es ganz sinnvoll ist, einige Regeln auszuhandeln, so wie wir gerade schon gesprochen haben. Aber da sieht man schon, also diese Frage der Freiheit und wie man damit umgeht und wie man die einschränken muss, möglicherweise auch, oder mit Sicherheit einschränken muss, denn nicht jeder darf alles tun, treibt offensichtlich die Philosophie schon lange um. Dann schauen wir mal. Was gibt's denn hier so? Was können wir uns denn
weiter? Die Kunst der Freiheit. Ich stelle mir ja diese Frage immer schon ganz konkret im Straßenverkehr. Also wir alle haben schon mal über die Regeln des Straßenverkehrs gemotzt. Oh, hier muss ich 30 fahren, hier eine blöde rote Ampel, immer muss ich hier anhalten und so weiter. Was wäre aber, gäbe es diese Regel nicht? Wie viel Anarchie würden wir am Steuer ertragen?
Ja, kann ich dir sagen. Ich war schon mal in Indien im Straßenverkehr. Das funktioniert auch, aber ist ein bisschen stressiger. Da geht einem als Europäer die Pumpe.
Die finden, funktioniert auch.
Ein selbstregulierendes System, aber die Autos sehen auch entsprechend aus.
Mir hat schon Paris gereicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also, okay, es würde also, wenn man jetzt ja, ganz küchenwissenschaftlich sagen, also die, sagen wir mal, Anarchie wäre durchaus lebbar, könnte man machen. Wäre aber anstrengender.
Okay, jetzt musst du die Philosophen wieder fragen. Da habe ich ja keine. Also anstrengend wäre das mit Sicherheit, weil du natürlich irgendwie einer gewissen Willkür ausgesetzt wärst. Ne? Du müsstest wahrscheinlich viel Energie darauf verwenden, das, was dir lieb und teuer ist, zu verteidigen.
Ja.
Und ob das dann so sinnvoll ist.
Kannst du nicht 110 rufen, wenn irgendwas genau. schiefgegangen ja, ist ja. oder je ja. Ordnungsbehörden.
Oder dir ein Haus bauen. Da könnte ja jemand kommen und sagen, so, ja. Das gehört mir jetzt, ich bin stärker als du, das willst du ja nicht. Also.
Nee, man ist ja Mensch. So, jetzt hätte ich beinahe was gesagt, was mit Sicherheit zu Kritik geführt hätte. Der verzwickte freie Wille, also als ich das gelesen hatte, dass es dieses Exponat hier gibt, da habe ich gedacht, das könnte uns doch mal interessieren.
Oh ja, wie frei entscheiden wir, steht hier. Also es scheint ein Experiment zu sein, wo man herausfinden kann und der Monitor empfängt uns auch mit der Frage, kannst du deinen freien Willen wahrnehmen? Ja. Los geht's. Lars drückt drauf. Du siehst gleich eine Uhr. Während sich der Zeiger dreht, tippst du einmal kurz irgendwo auf dem Bildschirm. Wann? Das kannst du selber entscheiden. Hauptsache, du entscheidest spontan.
Machst du, Lars?
Lars wird es spontan machen. Er hat auf, merke dir den Zeigerstand, zu dem du entschieden hast, jetzt will ich tippen. Nicht den Zeigerstand, zu dem du getippt hast.
Och, was ist so kompliziert.
Also, okay, du musst dir also überlegen, wann du tippen willst, sozusagen, ne? Okay, los geht's, drückt Lars jetzt. Jetzt läuft hier wirklich, der lief jetzt eine Uhr ab, und die ist jetzt stehen geblieben auf, was haben wir da?
31,
sagen wir mal.
Das ist ein Stundenblatt ist da eingemalt, mit einem Zeiger.
Ja. Jetzt steht hier, stelle jetzt den Zeiger genau so ein, wie zu dem Zeitpunkt, als du dich entschieden hast.
Echt?
Berühre dafür den Zeiger und zieh den.
Lars hat den auf 15 zurückgedreht.
Ja, 0,7 Sekunden waren das dann praktisch. Ich hatte ja auch noch meinen Arm bewegt und so weiter. Ich hatte meinen Arm ja zurückgezogen.
Ah ja.
Ich habe mich entschieden und habe gesagt, jetzt mache ich. Da war noch der ganze Weg vom Arm zurück zum Bildschirm und so weiter.
Also du hast deine Entscheidung, steht hier 0,7 Sekunden vor deiner Bewegung wahrgenommen. Jetzt könnten wir nochmal probieren. Oder hier steht auch, wie ist es bei anderen Menschen? Da drücken wir jetzt mal drauf. Viele nehmen die Entscheidung 0,2 Sekunden vor der Bewegung wahr. Jetzt stand Lars auch ein bisschen weiter weg vom Monitor.
Ja, wir stehen halt zu dritt verkabelt. Ja.
Da bereitet unser Gehirn die Bewegung aber schon längst vor, bereits seit einer Sekunde. Das Gehirn kann also Handlungen vorbereiten, bevor unser freier Wille bewusst wird.
Mhm. Mhm. Ja, das war jetzt in meinem Falle in diesem Aufbau wahrscheinlich nicht wirklich aussagekräftig.
Ja, ja, ja. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass da irgendeine gewisse Verzögerung drin ist. Dass man sagt, okay, in dem Moment, wo ich reagiere auf irgendeinen Impuls, also sagen wir mal, die Bremse dreht beim Auto, dass vorher was abgelaufen sein muss in meinem Gehirn. Und naja, Philosophen haben sich offensichtlich dann die Frage gestellt, wer hat denn dann eigentlich diesen Impuls gegeben im Gehirn? Ne? War ich das wirklich selber, der so wahrnimmt und denkt, so jetzt drücke ich mal die Bremse? Oder ist halt vorher in meinem Gehirn schon was passiert? Und das führt natürlich zu der Frage, wo ist eigentlich der freie Wille? Ne? Sind wir nicht nur so Maschinen, die auf irgendwas reagieren?
Ja.
Oder ob wir, wer entscheidet da eigentlich?
Und welche Hirnregion? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass wir auch verschiedene auf verschiedenen Ebenen sozusagen. Ich hatte vor einiger Zeit im Auto mal eine Notfallbremsung. Ja, genau, das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen kam mir vors Auto gelaufen und ich wusste, ich bin allein auf der Straße, deswegen habe ich eine Vollbremsung gemacht. Und dieser Impuls kam so schnell, dass ich gedacht habe, ach, das kam jetzt aus dem Hirnstamm irgendwo.
Mhm, ja,
das war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, ach, da ist ein Vierbeiner, Lebewesen will ich und so weiter, sondern ich habe erst reagiert und dann darüber nachgedacht, obwohl ich jetzt sagen kann, ich weiß, dass hinter mir keiner war. Aber das habe ich wahrscheinlich ständig gemonitort. Das wäre eine Entscheidung, wo ich nicht sagen würde, die ist jetzt nach reiflicher Überlegung passiert, sondern
und ich glaub,
auch wenn, trainiert wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, wenn du auf deinen Alltag so guckst und da mal drüber nachdenkst, gibt es, glaube ich, viele solche Situationen, wo du reagierst und nicht agierst, ja, könnte man nachher sagen. Also sagen wir mal, mein Kind fällt und weint, dann laufe ich ja hin. War das mein freier Wille oder hatte ich da gar keine Wahl? Also jetzt mal, oder du hast Hunger, ne, und bist getrieben von diesem Hungergefühl oder so. Ich glaube, da kann man viel drüber nachdenken. Also wie viel ist eigentlich Freiheit? Also warum arbeite ich jeden? Warum gehe ich jeden Morgen, stehe ich um 8 Uhr auf und gehe arbeiten? Ist das wirklich mein freier Wille oder ist das... Ist das die notwendig?
Sachzwänge.
Ja, die folgerichtigen Sachzwänge, weil man sich irgendwann mal an einer Lebensweiche dafür entschieden hat, so zu leben. Man hätte auch anders leben können und dann wären vielleicht andere Sachzwänge erforderlich oder gar keine. Dann wird man aber wahrscheinlich irgendwann verhungern, verdursten. Wenn man gar nicht aufsteht, wird man dann letztendlich verhungern, verdursten. Auch ein bisschen stinken. Das ist eine Entscheidung, ja, die trifft man aber wahrscheinlich auch jeden Morgen neu. Und die großen Lebenslinien? Ah, schwierig alles. Ich merke schon, ich komme...
Wir haben noch das zweite Exponat.
Ach so, ich dachte, das wäre das Gleiche.
Ja, es gibt zwei hier. Da kannst du wahrnehmen, wie frei du entscheidest.
Ah, okay. Da kann man wieder los geht's drücken. In diesem Experiment siehst du zwei Knöpfe. Diese sehen so aus. So zwei Kreise, ne? Ich sehe da keinen Unterschied. Dazwischen erscheint immer wieder ein Pfeil. Ja, der blitzt so kurz auf und man kann sehen, ob der nach rechts oder nach links zeigt, ne? Oder? Jedes Mal, wenn der Pfeil, und der blinkt nur ganz kurz auf, jedes Mal, wenn der Pfeil nach links zeigt, tippst du links. Wenn er nach rechts zeigt, tippst du rechts. Dafür hast du jeweils eine Sekunde Zeit. Okay?
Lars macht wieder, ist unser Versuchskaninchen. Zweimal kommt kein Pfeil, sondern ein farbiges Rechteck. Das sieht so aus.
Dann entscheide selbst, ob du rechts oder links drückst. Wichtig ist, dass du schnell und spontan entscheidest. Oh Gott, das ist natürlich ein geiles Experiment. Kurz vor einem der beiden Rechtecke zeigen wir einen kleinen schwarzen Pfeil. So kurz, dass du ihn nicht sehen kannst. Aber er kann deine Entscheidung trotzdem beeinflussen. Versuche wahrzunehmen, wann wir versuchen, dich zu beeinflussen. Beim ersten und beim zweiten Rechteck. Oh Gott. Beim ersten oder beim zweiten Rechteck. Okay, los geht's.
Zu spät, hast du gesagt. Also Lars reagiert jetzt. Das Gerät.
Aber jetzt hättest du frei entscheiden dürfen.
Ja.
Ah ja. Jetzt kommen die Vorgaben.
Ich störe mal nicht mehr.
Freie Entscheidung.
Entscheiden kann er nicht.
Nee, ich bin nicht.
Bei welchem Rechteck haben wir versucht, dich zu beeinflussen? Beim ersten? Oh, richtig. Okay. Wollten wir dich dazu bringen, links oder rechts zu drücken?
Pff. Wow, links. Richtig. Was hast du alles bemerkt? Ich stehe hier stumpf daneben. Also entweder hast du
jetzt Glück gehabt. Okay.
Ach so, die haben dich beeinflusst durch die Einblendung eines unsichtbaren Pfeils.
Also der war so kurz zu sehen, dass wir ihn nicht gesehen haben.
Jetzt, genau, und ich brauche jetzt dringend eine Cola.
Warum?
Naja, es gab ja die Geschichte mit der angeblich nicht wahrnehmbaren Werbung in Kinos, ja, wo jemand mal ein Experiment gemacht hat, man könnte ja irgendwie unterschwellige Botschaften einblenden. Genau. Und würde man also vielleicht den Verkauf von Cola oder Popcorn das gilt, glaube ich, als weitestgehend widerlegt, dieses Experiment, auch wenn der Typ zu seinen Lebzeiten immer gesagt hat, es wäre natürlich anders.
Also diese Beeinflussung auf einer Ebene, die wir nicht bewusst wahrnehmen, sondern die wir unterbewusst verarbeiten. Jetzt versucht das Nikolas auch einmal.
Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber weil im Wesentlichen gab es eine 25-prozentige Chance, dass du beide Fragen richtig beantwortet hast, hätte ich gesagt, ich hätte jetzt gerne mal überprüft, ob das jetzt reines Glück war, dass du das richtig beantwortet hast, oder ob das hier wirklich reproduzierbar ist. Aber das lassen wir jetzt, weil das für die...
Das geht doch jetzt schnell. Du hast dich schon fast durchgeklickt.
Vollblutwissenschaftler.
Ist jetzt für die...
Ich habe einen Effekt beobachtet, muss ich erstmal überprüfen.
Ja, macht das richtig.
Nico, mit beiden Händen. Beide Hände,
ich will schneller reagieren. Die Bewegung meiner Hand will ich... Jetzt habe ich mir schon überlegt, wo ich beim ersten Rechteck hindrücken möchte.
Aha.
Das ist natürlich schlecht. Aber ich habe...
Also es geht die ganze Zeit so weiter. Auf dem Bildschirm kommt ein Pfeil oder eine kleine Box.
Guck mal, jetzt war es falsch. Ja, okay.
Die Frage war wieder, worum wir dich versucht
zu beeinflussen. Okay, ja, ja, man müsste hier eine etwas längere Testreihe machen. Das lassen wir mal weg.
Kurz okay, und Freiheit. Das ist mal zu weniger technisch. Hier gibt es einen Koffer. Hier wird ein Koffer der Freiheit gepackt und man kann da Sachen reintun. Unboxing Freedom heißt das hier. Freiheit erscheint in vielen Formen. Persönliche Freiheit ist eng mit der individuellen Wahrnehmung verknüpft. Wir haben verschiedene Freiheitserfahrungen in einem Koffer der Freiheit zusammengestellt. Okay, was sind da so drin?
Es sieht sehr chaotisch aus. Man traut sich gar nicht. Ja. Hier wurde viel reingestempelt, deswegen sieht das hier alles schon sehr schwarz aus. Sind das hier Stempel? Da kann man Fragezeichen stempeln.
Okay, also das ist ein Holzkoffer, auf dem liegt ein gebundenes Heft sozusagen und da hätte man jetzt, könnte man reinstempeln. Das haben auch ganz viele Leute gemacht, mit ganz viel schwarzer Tinte.
Also ich lese hier, dass offensichtlich eine Summer School Flying Classroom von Architekturstudenten. Der Koffer zeigt eine Sammlung von Freiheitserfahrungen, welche die Teilnehmenden auf ihre Reisen erlebt haben. Ich glaube,
ich habe den Spruch meiner Kindheit wieder gefunden. Der ist ein bisschen anders, als meine Eltern ihn mir mitgeteilt haben. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo sie die Freiheit der anderen missachtet. Nicht da, wo die Freiheit der anderen anfängt, sondern da, wo ich sie missachte. Ja, ja, ja.
Naja, das ist natürlich gut.
Das ist was anderes.
Ich kenne ihn aber auch, wie du ihn kennst, da, wo die Freiheit des anderen anfängt. Das ist auch eine Maxime meiner Kindheit. Du hast sie nur, als du sie gerade am Eingangsbereich gesagt hast, etwas anders interpretiert als ich. Du hast gesagt, für dich hatte es den Eindruck, andere wären wichtiger als du. Und ja, das ist nicht die Art, wie ich es wahrgenommen habe.
Ja, da kam dann noch eine verkorkste katholische Erziehung dazu. Also
die hatte ich allerdings auch,
das muss man sagen. Das ist keine gute Kombination. Freiheit und Katholizismus, da kann man wahrscheinlich auch lange diskutieren.
Wir haben den Fahrtraum.
Wir haben übrigens, Religion haben wir gar nicht, ne, als Thema, habe ich gerade, wo ich hier gerade von Religion mal einfach so flockig rede, haben wir nicht.
Vielleicht nicht, aber vielleicht kommt ja noch irgendwas.
Oder ist Philosophie.
Ich meine, Freiheit und Religion.
Ist ja auch kein wissenschaftliches Thema. Ja. Das muss man auch wieder sagen. Philosophie als Wissenschaft, das ist ja vielleicht auch schon grenzwertig, aber nein.
Philosophie, findest du?
Kann man ja nicht sagen, dann will man ja allen Fakultäten für Philosophie gerade das Lebensrecht absprechen. Das geht ja nicht. Ja, Philosophie, ist das ein Forschungsbereich?
Ich finde, je älter man wird, desto interessanter finde ich eigentlich diesen Philosophieansatz. Also es gibt ja die Grenzen der Naturwissenschaft einfach. Ne? Es wird Bereiche geben, die wir noch nicht erfahren können, messen können und naturwissenschaftlich beurteilen können. Und es gibt sicherlich auch Bereiche, die werden wir nie erreichen. Also nämlich so Fragestellungen wie, was ist der Sinn? Da wird dir die Physik nie eine Antwort drauf geben. Und da brauchst du eigentlich Fachrichtungen wie die Philosophie, die sich darüber Gedanken macht. Also finde ich wirklich wichtig.
Ja, wahrscheinlich ist mein Begriff von Wissenschaft wirklich zu sehr naturwissenschaftlich geprägt. Ja, ja.
Wenn du sagst, du willst Experimente haben, wobei natürlich auch in der Philosophie Experimente geben kann. Ne? Also, aber da ist das Forschungsfeld ist immer der Mensch und das ist hochkomplex. Also
Also für mich war Philosophen waren immer alte, weise Menschen, Männer, Frauen, was auch immer, die lange über irgendwas nachgedacht haben und dann die Antwort 42 ausspucken oder irgendwie sowas. Und dass man Philosophie studieren kann, einen Abschluss in Philosophie, ein Bachelor, ich bin Bachelor-Philosoph oder sowas, das kommt mir so technokratisch vor, dass das mit diesem Begriff, dieser inspirierten Weisheit irgendwie für mich so schwer in Einklang zu bringen ist. Aber ich habe schon so viele diplomierte Philosophen gesehen.
Wir sind jetzt im blauen Bereich hier.
Ja.
Politik.
Demokratie, ist das das?
Freiheit und Politik stand hier auf dem Eingang, also hier um die Ecke, da stand Politik.
Das ist dann Nummer zwei, wir sind erst da. Ja.
Ich bin ehrlich gesagt, also wir stehen gerade hier vor Streben nach Freiheit, auf dem Weg zur Freiheit. Da scheint es so um
die Freiheitsbestrebungen in vor allen Dingen in Osteuropa der letzten Jahre zu gehen. Also ich habe in den Unterlagen so Stichworte gelesen wie Solidarność, also die Aufstände in Polen, in Ungarn, Prager Frühling und so weiter, also diese Freiheitsbestrebungen aus der jüngeren Vergangenheit, die wir so, ach hier, da steht es doch auch, Freiheitsbestrebungen im östlichen Europa im Zeitraum 1989 bis 91. Der Begriff der Freiheit gehört zu den prägenden politischen Schlagworten des 20. Jahrhunderts, insbesondere im östlichen Europa. Freiheit durch nationale Selbstbestimmung nach 1918, Freiheit von nationalsozialistischer Besatzungsherrschaft nach 1945 und insbesondere Freiheit von der sowjetischen Vorherrschaft seit 1945. Also, das ist ja, ja, so ist mein schlichtes Weltbild auch gestrickt. Im Westen Freiheit, im Osten Unfreiheit. Ich fürchte, das ist insgesamt ein bisschen zu schlicht, aber damit lebe ich seit vielen Jahren. Und vielleicht ist das wirklich nicht ganz erschöpfend. Hier sind auch Hör- und Sehstationen. Also hier zu rechten ist zum Beispiel auch ein Podcast, der hier, der zieht sich durch die Ausstellung. Es gibt mehrere Stationen, wo man diesen Podcast hören kann. Der ist in Zusammenarbeit mit Detektor FM entstanden und da werden einzelne Personen, hier ist jetzt Mariette Auer, die Direktorin am Max-Planck-Institut ist, Ulrike Bialas, eine Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut und Michael Kichting, der ist auch am Max-Planck-Institut. Die haben man alle mit der Frage konfrontiert, was ist denn Freiheit so für dich? Und die erzählen das halt im Podcast. Ich habe mal geguckt, ob man diesen Podcast auch über die üblichen Wege so abonnieren kann. Habe ich nicht rausgekriegt. Also ist vielleicht so eine Schiff...
Eine freie Interpretation des Begriffs.
Das, wie wir den Begriff Podcast halt sehen würden. Ohne RSS kein Podcast, aber...
Ist Podcast jetzt so ein Ding? Muss man das machen?
Ich weiß nicht. Probier das doch mal.
Mich treibt sehr zu dieser Station, da Freiheit in der politischen Sprache. Dann möchte ich mich unbedingt angucken, weil okay. Da gibt es natürlich... Also da gibt es auch einen Monitor wieder und
Startknopf.
Ein Diagramm, wo ich mir gerade mal versuche anzugucken, worum es da geht.
Ach ja, guck mal, was wir gerade schon eingangs gesagt haben. Ne? Wenn wir das Wort Freiheit hören, stellt sich jede oder jeder etwas anderes darunter vor. An diesem Exponat kannst du deine eigene Vorstellung von Freiheit untersuchen und erfährst, wie dein Freiheitsbegriff mit dem von anderen Menschen zusammenhängt. Na gut, wollen wir Startknopf drücken? Drücken wir mal Start. Irgendwie ist es so selbstverständlich, dass man tippt. Deine drei Begriffe zur Freiheit muss ich eingeben.
Du kannst in die Felder links eingeben, was für dich Freiheit bedeutet. Einzelne Worte funktionieren am besten. Okay.
Was ist denn die Freiheit?
Jetzt muss jeder von uns, wir müssen drei Begriffe eingeben. Da kann jetzt jeder von uns einen eingeben. Aber guck mal, Lars startet schon durch. Ich weiß noch gar nicht...
Was wäre denn mein Begriff der Freiheit?
Der Monitor ist nicht so ganz performant. Ne? Man tut sich etwas schwer zu tippen. Oh Gott, das geht ja gar nicht.
Das funktioniert so gut wie eine Bahn, auf dem Bahnsteig eine Fahrkarte ziehen.
Deine drei Begriffe zur Freiheit. Mein Gott.
Boah, jetzt aber...
Individualität hat Lars schon mal getippt.
Ja, Shift. A. Ah. Na komm. Ich habe natürlich was mit Autos.
Parkplatz.
Das wäre ich jetzt gut. Freies Parken für alles.
Was muss man denn machen? Lange drücken, kurz. Kurz drücken ist der Trick. Nee, Antonie. Autonomie, sagt der verheiratete Mann. Das passt ja auch gut.
Ich wollte Gedankenfreiheit schreiben, aber das ist so ein langes Wort. Das kann ja hier ewig, oder? Geht das, wenn man. Oh Gott. Denn man muss warten, ne? Oder?
Ich habe noch nicht verstanden, warum das Ding manchmal etwas hinterherhängt.
Also bei mir ging es, als ich es nur kurz getippt habe, ging es besser. Aber manchmal auch nicht. Also was Gedanke, jetzt kommt noch...
Müssen wir noch. Ihr müsst das drüber moderieren.
Ja. Also das ist ja, also er hat den Begriff genommen, wo Freiheit schon im,
ja,
stimmt, Namen
ist. Ja, das wäre ja nicht gut. Ne? Aber ist egal, jetzt haben wir es bereit. So. Gleich wirst du viele Wörter sehen, die in unseren Daten oft mit Freiheit erscheinen oder eine, oder eine ähnliche Bedeutung haben. Die Begriffe sind thematisch gruppiert. Deine drei eingegebenen Begriffe werden je mit der Gruppe verbunden, der sie am ehesten entsprechen. Um die Titel der einzelnen Gruppen anzuzeigen, kannst du auf das Infosymbol unten rechts klicken. Okay. Los geht's zur Visualisierung. Die Visualisierung
hat er wieder nicht angenommen.
Inhalte laden. Ach, du Scheiße. Ei. Jetzt sehen wir eine riesige Wolke an Begriffen.
Wortwolke.
Das ist ja nett. Gedankenfreiheit wurde jetzt verbunden mit anderen Begriffen, wenn ich das hier so. Oh Gott, Menschenrechte, Menschenwürde, Glaubensfreiheit. Okay, was müssen wir jetzt machen? Habt ihr das?
Ich glaube, wir können uns Dinge angucken, aber wir müssen nichts machen.
Also ich könnte jetzt auf Menschenwürde drücken,
meinst du? Aber wir sind schon farblich so ein bisschen sortiert. Dieses Hellblau, stimmt, Dunkelblau, ja. Hier ist Lila. Kann man denn da irgendwie, also wenn man jetzt mal so spontan drauf guckt, irgendwelche Zusammenhänge erkennen?
Ich glaube, das soll nur die Zusammengehörigkeit visualisieren, ja, der hier Wortwolken. Zum Beispiel
unternehmerische Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, Geld, Eigentum, genau, materielle Sicherheit.
Damit haben unsere Wörter gar nichts zu tun. Nee,
wir sind überhaupt nicht verbunden. So eine relativ verbunden. Materielle Blase, ja, hätte ich fast
da
oben gesagt.
Mit Vernunft, Kant, freier Wille, Mündigkeit, Aufklärung haben wir auch nichts
relativ
zu tun.
Relativ philosophisch.
Ah, guck mal, hier ist Religionsfreiheit, Kirche, Glauben, Gott und Gebet. Das hatten wir auch nicht. Hier ist Reisen. Ne? Also
Autofahren, interessant. Fahrradfahren.
Ja, und Rasen auch.
Ich drücke mal auf nächste Seite.
Wissenschaftsfreiheit.
Oh ja, da sind wir auch nicht mit verbunden.
Verflixt.
Pablo. Nee. Jetzt werden Inhalte geladen.
Ui. Oh
Gott. Jetzt sitzt wieder. Also vier Spalten, die sind überschrieben mit Korpus, Modellierung der Sprache, Embedding und Gruppierung der Freiheiten. Ist das eine Erläuterung? Nee, man kann auch noch was auswählen. Hier eine, man kann das. Also, ich lese mal vor. Unter Korpus steht, damit unser Sprachmodell oder ChatGPT eine Sprache lernen kann, braucht es ganz viele Texte, um die verschiedenen Zusammenhänge der einzelnen Sprachbausteine zu verstehen. Dazu haben wir aus 26 verschiedenen deutschen Zeitungen 455.155 Texte gesammelt. Eine solche Sammlung nennen wir Korpus. Das ist aber eher eine bescheidene Auswahl, würde ich mal sagen, wenn man die anderen Summen so hört. Okay, und jetzt kann ich da auf die 1 tippen und dann passiert was mit dem Korpus.
Es schiebt sich eine Animation
rein.
Das scheint aber nur eine Visualisierung zu sein. Und
das ist doch die Beschreibung eines Language-Modells. Denn jetzt 2 ist ChatGPT, womit du sicher schon gechattet hast, beruht auf dem großen Sprachmodell. Solche Sprachmodelle werden auf vielen Daten transformiert. Lars, bitte.
Ich vermute, dass das die Erklärung dessen ist, was wir gerade gesehen haben, wie sie diese Wortwolken gebildet haben.
Ach so. Okay, wenn ich jetzt hier auf 2 gehe, dann wird, das wird dann aus den hier genannten 455.155 Textsymbolen wird sozusagen ein Trichter gebildet auf ein Gehirn. Und dann ist die dritte Spalte die Abstraktion, das Embedding. Ja, genau, diese Zufalls, also die, wie heißen die Bestandteile noch? Nicht Worte, sondern sag mal. Bei dem Sprachmodell Tokens. So.
Tokens.
Das sind die Tokens und die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Also dieses Token steht so und so oft in Verbindung mit irgendwelchen anderen Tokens. So, und dann kommt hier irgendwie der Baum daraus. Das ist genau wie Lars beschrieben hat. Es ist die Erklärung dessen, was wir gerade gesehen haben.
Jetzt kann man sich fragen, was das soll. Also ich habe hier links mal gelesen, es geht ums Forschungsprojekt Kontroverse Diskurse an den Universitäten Trier, Darmstadt, Marburg und Zürich. Und die schauen sich an, wie Begriffe oder wie politische Diskussionen Begriffe wie zum Beispiel Freiheit dargestellt haben. Und das ist ganz interessant hier gezeichnet, über dem Monitor ist eigentlich das, was mich angezogen hat. Hier wird auch grafisch dargestellt, wie der Begriff Freiheit oder welche Bedeutung der Begriff Freiheit hatte und wie er benutzt wurde. Und das ist eigentlich ganz interessant von 1949 bis jetzt zur Gegenwart. Ich greife hier einfach mal irgendwie was raus. 1949 geht's los mit Freiheit als Staatsform. Also wir wollen frei sein. Wir kommen aus einer Diktatur, wir wollen frei sein.
Ja.
Und jetzt kommen hier 1970 als Beispiel Freiheit und oder als Gegensatz der Sozialismus. Also die CDU beispielsweise mit ihrem Wahlwerbeslogan Freiheit statt Sozialismus. Also da wurde Freiheit halt auch dem gegenübergestellt. Ja. Dann auch in den 70ern Terror der RAF. Und die Aussage, die RAF greift unsere Freiheit an. Dann geht's weiter, 89, Fall der Mauer der Fall der Mauer als Symbol für Freiheit. Das, was wir gerade schon gesagt haben. So geht's dann eben weiter. Corona-Krise, da wurde halt Freiheit wieder anders oder in einem anderen Kontext genutzt. Und das finde ich schon ganz interessant, wie so Begriffe auch sich ändern. Du hast ja gerade genau das gesagt eigentlich. Ne? Du bist ein Kind der... aber du erlebst eben 89 noch sehr in deiner Erinnerung, aha, als dem Moment, wo du sagst, okay, der freie Westen hat gewonnen über den
Unfreien.
Über die Unfreiheit.
Ja.
Interessant, das mal zu untersuchen, ne, wie sich so die Wahrnehmung von so Worten oder die Bedeutung im politischen Diskurs entwickelt hat.
Zusätzlich zu dieser Zeitschiene gibt es hier diese Fieberkurve sozusagen. Und die gibt's an, steht hier die Frequenz pro 1 Million Tokens. Das ist jetzt, ist das das Ergebnis der wissenschaftlichen Analyse? Also die Versuchspersonen bei einem über die Jahre gleichen Setting haben so und so oft dann den Begriff verwendet?
Nee, ich denke, das ist die Analyse über diese 455 Tageszeitungen, die sie da
Das macht Sinn. Nein, das ergibt Sinn. Dass man sagt, okay, die Erwähnung, die Häufigkeit pro...
DWDS-Zeitungskorpus steht dabei.
Ach ja, man muss nur lesen können. Genau.
Besucht am 19. April 2024. Digitales Wörterbuch. Ja.
Das heißt also, die Erwähnung der Freiheit war früher häufiger als, sagen wir mal, 89 nach der... Ja, kann er... Also... Wieder küchenpsychologisch gedacht, ne? Solange Freiheit nicht existiert, zum Beispiel, weil man ein anderes System direkt vor der Nase hat, man hat eine Grenze, die das Land teilt, ist die Diskussion um Freiheit und so weiter vielleicht wichtiger als oder vordergründiger als zu Zeiten, wenn dieser Aspekt nicht mehr da ist, also dieser trennende Aspekt. Das habe ich mir im Vorfeld auch so überlegt, wie würde ich denn eigentlich Freiheit positiv definieren? Und habe gedacht, das ist genauso schwierig wie die Gesundheit positiv zu definieren. Ich kann immer sofort sagen, wann ich krank bin. Und ich könnte auch sofort sagen, wenn ich das Gefühl habe, meine Freiheit ist eingeschränkt. Aber eine positive Definition zu finden, ist ungleich schwieriger. Vielleicht sogar unmöglich. Okay, wir sind im Bereich der Politik und gehen jetzt mal in den Bereich der Gleichheit rüber. Und da gibt es sowas wie Unfreiheit und Unsicherheit in der Kolonialgeschichte. Da sind wir natürlich bei einer ganz klaren Form der Unfreiheit. Sagen wir mal. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin hier der Diener von irgendwelchen Kolonialherren oder Herrinnen, dann ist doch klar, wer hier Koch und Kellner ist, oder?
Ja, das mit der Kolonialgeschichte ist da drüben auf der anderen Wand.
Ach so, sollen wir da mal hingehen?
Ja.
Oder ist das nicht interessant?
Doch, doch.
Oder etwas anderes, naheliegenderes, interessanter?
Das...
Achtung.
Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Das fällt mir ja bis heute schwer. Also bei Kolonialisierung denke ich natürlich auch an Versklavung. Also... Beide Seiten fallen mir einfach total schwer. Also wenn ich jetzt der Sklavenhalter wäre, zu sagen, okay, du gehörst mir, ja, und ich muss dich nur am Leben erhalten, ansonsten kann ich mit dir machen, was ich will. Wenn ich Lust habe, verhaue ich dich oder Schlimmeres. Und ich halte dich nur am Leben, weil ich meinen Sklaven am Leben. Oder wenn ich der Sklave wäre und müsste einfach meine eigenen Wünsche komplett ignorieren und einfach nur das tun, was andere Leute mir sagen. Jetzt kannst du sagen, ja, muss ich im Job auch? Kann ich aber ändern.
Ja, ja, ja.
Das ist was anderes.
Es ist schon ganz gut, dass wir das hinter uns gelassen haben.
Ja, ne? Das ist so ein bisschen so die ganz krasse. Die ganz krasse
Einschränkung.
Ja. Das ist so in your face, was mit Freiheit zu tun hat. Selbst bei der DDR oder bei der Freiheitseinschränkung durch die DDR kann man ja sagen, ja, habe ich aber gar nicht so empfunden. Ich habe da in meinem Thüringen fröhlich vor mich hingelebt. Ich hatte eine Arbeit, ich hatte Familie, nette Freunde und so weiter. Mhm. Ich bin gar nicht bis zur Grenze. Und wenn, dann bin ich auf die andere Seite, in die sozialistischen Bruderländer gefahren. Da hatte ich auch meine Freiheiten sozusagen. Ich habe mich dem gar nicht ausgesetzt. Aber als Sklave irgendwo hast du noch nicht mal diese Ausweichmöglichkeiten. Gibt das noch mehr her jetzt?
Also hier sind jetzt
gefaselt, genau, was ich hier von mir gegeben habe.
Lars hat ein bisschen gelesen.
Ja. Also es geht hier insbesondere um die Darstellung über Karten. Ich lese mal vor. Wie Landkarten unseren Blick auf die Welt prägten. Freiheit, Frieden, Sicherheit. Mit diesen Versprechen begründeten vor allem europäische Mächte ihr Ziel, immer größere Teile der Welt zu beherrschen. Die Realität in den eroberten Gebieten war jedoch eine andere. Die Kolonien waren geprägt von Krieg und Unterdrückung, Ausbeutung und Vertreibung. Widerstand wurde mit erneuter Gewalt bestraft. Die Freiheit und Sicherheit der einen bedeutete dort die Unfreiheit und Unsicherheit der anderen. Auf Landkarten finden wir diese Widersprüche nicht. Sie zeigen nur eine einzige Perspektive auf die Welt, nur eine Realität von vielen. Im Exponat erfährst du, warum Landkarten machtvolle Instrumente der Unterdrückung durch die Kolonialmächte waren, aber auch der Kritik daran dienen. Und wir haben also einen großen Bildschirm, auf dem draufsteht Weltkarten, koloniale Imperien der Unfreiheit, wobei das Un in Klammern steht.
Okay, und das ist eine Hörstation, da kann man wieder was... Du tippst sofort auf den Bildschirm.
Ich hab mal getippt, aber das hat erstmal so jetzt keinen Effekt.
Nee.
Ich vermute, dass der Bildschirm daneben eventuell solche Dinge darstellen soll.
Befreites Afrika. Die Karte verschweigt allerdings, dass die Sowjetunion in Afrika vor allem Diktatoren unterstützt hat, die Menschen auch nach der Unabhängigkeit vom Kolonialismus als Unrecht. Naja, klar. Ich meine, Karten definieren ja Herrschaftsgebiete.
Mhm.
Und wenn man die einmal geschrieben hat oder gezeichnet hat, wie diese alte Karte, das ändert man ja auch nicht so schnell. Hier ein Werk von 1617 im Bild.
So, das ist leider ein Text, der sich selber ändert. Wir müssen mal eben...
Das war interessant. Also das zeigt eine Karte aus dem 17. Jahrhundert von Amerika und zeigt, wie die Europäer Amerika wahrgenommen haben. Ihr seht hier, Südamerika ist extrem groß, insbesondere so die Kolonien, und Nordamerika ist winzig klein gezeichnet, was halt zu dem Zeitpunkt keine Bedeutung hatte, sage ich jetzt mal.
Zentral für westliche Kolonialherren waren zu dieser Zeit, das ist leider...
Die Animation nicht, kommt dir in die Quere.
Ja, es lässt mich leider...
Jetzt hast du das Video angehalten.
Oh, ist es ein Video?
Ja, hier war gerade ein...
gut, Pause. Zentral für westliche Kolonialherren waren Pause zu dieser gedrückt. Zeit die militärische Expansion, der Abbau von Rohstoffen und der Erhalt von Sicherheit für koloniale Eliten. Die Karte zeigt außerdem deutlich damalige Kenntnisse, aber auch Grenzen europäischen Wissens über andere Weltteile
auf. Genau, wie du schon sagst, man hat die Vorstellung, also, die ist von der Karte von heute abweichend. Wobei wir uns, also ich habe es jetzt auch noch nicht genau gesehen. Ich verlasse mich auch darauf, dass die Karten, die ich heute zu sehen bekomme, der Realität entsprechen.
Die großen Seen, Great Lakes, im Nordosten Nordamerikas waren zu dieser Zeit in Europa noch nicht bekannt und fehlen daher in der Abbildung. Dafür finden wir hier die mythische Insel Brasil, von deren Existenz Europäer jahrhundertelang überzeugt waren.
Aha. Aber das ist dann schon bis zur Freiheit nochmal, also es springt einen jetzt nicht direkt an, sagen wir mal so. Ne?
Zumindest
das ist ja so eine indirekte.
Es gibt noch andere Filme. Also
Freiheit und Unfreiheit im britischen Weltreich.
Nehmen wir nochmal das.
Ja, glaub.
Die Imperial Federation Map wurde 1886 von dem englischen Maler Walter Crane für die Colonial and Indian Exhibition entworfen. Müssen wir eben warten. Die Weltkarte zeigt die Ausdehnung des britischen Weltreichs ein Jahr vor dem goldenen Thronjubiläum des Königin Victorias, dem 50. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Die Karte unterstreicht das Selbstbewusstsein eines Kolonialreiches, das nach dem Ersten Weltkrieg über rund ein Viertel der Erde herrschen sollte.
Tja, aber was ist der Bezug zur Freiheit? Habe ich jetzt, außer dass natürlich dadurch Grenzen gesetzt werden und sagen, okay, das ist das,
naja, ich denke,
die gehören dazu, die gehören nicht dazu.
Naja, es ist, meiner Meinung nach zeigt es eben, die sind irgendwo hingegangen und sagen, so, das ist jetzt unseres.
Ja.
Ja. Und
das ist gerade günstig.
Das eben mit einem Viertel der Erde, wie gerade im Text zu lesen war. Ne? Das ist.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Wenn ich jetzt andere Hautfarbe hätte und eine andere Herkunft, würde ich wahrscheinlich sofort sagen: Ja, klar, ist das ein deutliches Zeichen für Unfreiheit. Das sind einfach Eroberer gekommen und haben unser Land weggenommen. Und ich gucke hier aus der Perspektive der Erobernden und sage mir: Was hat das denn mit Freiheit zu tun?
Von Kriegen und Zwangsmigrationen und von kolonialer Gewalt und Rassismus ist auf dieser Weltkarte keine Spur.
Ja.
Das ist genau das, was der einleitende Text gerade sagen sollte. Sie zeigen nur eine Seite.
Ja.
Ich glaube, das wollen sie hier verdeutlichen. Ne? Du malst eine Karte und sagst, das ist so und verschweigst alles andere.
Naja, vor allen Dingen, wer hat die Karte gemacht?
Ne? Ja, ja.
Das ist, also wer die Karte schreibt, gibt vor, wo die Grenzen liegen.
Ja. Und die Karte ist halt überschrieben, ne? Das ist ja die Karte, hängt ja auch nochmal an der Wand mit Freedom, Fraternité und Föderation. Freiheit, Brüderlichkeit, Föderation. Aber welche Freiheit ist es halt? Ne? Also,
Na gut. So, das ist jetzt. Wir gehen mal zur Demokratie über. Vielleicht ist das leichter zu verstehen.
War das nicht hier Demokratie?
Nein, das war die Gleichheit. Ach so, schon wieder. Freiheit und Gleichheit.
Okay.
So, Demokratie liegt uns ja vielleicht ein bisschen näher, weil wir darin aufgewachsen sind.
Ah, hier, fängt natürlich mit Gutenberg an.
Ja, da habe ich auch
ein schönes Beispiel eigentlich immer für Freiheit. Die Fähigkeit, auf einmal Informationen zu drucken und zu vermehren im größeren Stile, hat natürlich zu einer Demokratisierung des Wissens geführt und damit auch zu einer gewissen Freiheit, weil halt Leute selber lesen konnten und das Wissen nicht mehr in den Händen einiger weniger Gelehrter war. Deswegen eigentlich ein schöner Start hier mit dem Buch. Also hier steht es auch, der Buchdruck als Wegbereiter der Meinungsfreiheit. Mhm. Jeder konnte plötzlich in größeren Mengen sich kundtun.
Ja, das hat dann auch mit dem Dialog zu tun. Ne? Also wir hatten ja eingangs dieses Bild Freiheit aushandeln. Also und ja, dieser Freiheitsbegriff, auch der philosophische Freiheitsbegriff, der muss sich ja erst einmal finden, formen. Mhm. Und das ist sicherlich einfacher, wenn man das irgendwo nachschlagen kann oder auch fixieren kann, um dann darüber diskutieren zu können, wie es denn dann in die Praxis umgesetzt wird. Also vielleicht gibt es ja auch eine ideale theoretische Freiheit und eine praktische gelebte Freiheit, die von diesem Ideal erzwungenermaßen abweichen muss, aber diese Abweichung muss diskutiert werden, ausgehandelt werden.
Und eben hier auch das Beispiel, das Buchdruck oder die Fähigkeiten, solche Flugblätter zu erzeugen, eben sozusagen der
Propaganda auch.
Propaganda, aber eben auch im positiven Sinne für Revolutionen und Demokratiebewegung wichtig war. Also kannannst du natürlich in beide Hände kann dieses Werkzeug fallen. Genau. Ne? Also es ist schon interessant, dass sozusagen das ist das Medium für die Freiheit. Ich sehe jetzt gerade die Parallele zur jetzigen Zeit, wo du sagst, okay, jetzt haben wir auf einmal die sozialen Medien und jeder kann sich im Internet, kann seine Meinung und seine Agenda breittreten. Wäre mal lustig, ob die Leute, die ersten Flugblätter gedruckt haben, auch sich dann hingestellt haben und gesagt, meine Meinung wird nicht gehört, weil sie schwachsinnig ist, so wie es heute ja passiert.
Ihr müsst alle wissen, was wir denken.
Also ich glaube, dieses meine Meinung wird nicht gehört oder ich darf meine Meinung nicht sagen, ich glaube, das ist schon sehr alt. Ich glaube, dass das nichts Neues ist.
Sehr alt, meinst du?
Ja,
das habe ich akustisch nicht verstanden.
Ja, glaube ich auch. Ja. Ja.
Aber diejenigen, die sich vielleicht in der Minderheit... Nein, was habe ich gestern gelesen? Jedes Dorf hatte schon immer seinen Dorfdeppen. Um es böse zu sagen, aber jetzt haben sie sich vernetzt. Das ist wirklich die sehr, sehr schlichte
Erklärung. Die globalen Dorfdecken.
Obwohl, nein, also ich würde die Menschen, die anderer Auffassung sind, ja nicht als Deppen bezeichnen wollen. Also das zu aller Ehrenrettung. Bekommt vielleicht in manchen Bewertungen nicht zum selben Ergebnis. Aber das macht ja auch ein Stück weit die Demokratie aus. Also, dass wir auch als Demokratie lernfähig bleiben, weil jemand sagt, hör mal zu, so wie wir das bisher gemacht haben, ist das blöd, wir machen das jetzt anders. Und dieses anders ist ja erstmal abweichend von dem, was jetzt schon ist. Die Frage ist halt, in welche Richtung, ob man das jetzt zum Erhalt und zur Bestätigung des Status quo nimmt oder um komplett neu zu denken. Wenn wir nur, weiß nicht, wie viele Jahre sind das, noch nicht mal 100 Jahre zurückdenken, dass jemand sagt, ja, ist doch klar, dass eine Frau nicht wählen darf. Ist doch klar, dass eine Frau nicht arbeiten darf. Oder wir haben das jetzt gerade, das wurde gestern durch die Tagesschau, dass Kinder unter den Taliban, Mädchen unter den Taliban, ab 6 Jahren dürfen die keine Bildung mehr bekommen. Wir haben Bildungsverbot. Das muss man sich, ne? Und wenn das System ist, was so besteht und so, das ist so, dass da ein Änderungsimpuls notwendig ist, liegt mir jedenfalls komplett nah. Da würde ich nicht sagen, ja, lass uns mal drüber nachdenken, ob man das vielleicht ändern sollte. Ja, klar. Was ist denn das? Aber das muss ja auch, dieser Änderungsimpuls muss irgendwo herkommen. Und das ist, glaube ich, das, was die Demokratie einerseits zulässt, zu sagen, ja, lass uns mal Änderungsimpulse geben und gleichzeitig sich aber nicht kaputt ändern lassen.
Ja, das ist halt der entscheidende Punkt, ne? Also du darfst halt die Grundrechte, auf die wir uns mal geeinigt haben, die sollten unantastbar sein, ne? Oder dass die Demokratie selbst nicht abgeschafft wird. Ne? Wenn jetzt einer sagt, okay, wir haben da mal eine neue Idee, das mit diesen Wahlen ist zu anstrengend und zu langsam, wir brauchen, das muss schneller gehen, wir setzen jetzt mal wieder einen, genau, der mal so für 20 Jahre selber ohne Zwänge bestimmen kann, wo es lang geht, ist halt in den seltensten Fällen eine gute Idee gewesen.
Ja, ein Papst oder sowas, ne? So eine Zentralregierung, der einfach sagt, so machen wir das jetzt.
Ja. Also ich möchte, irgendwie nagt das noch an mir, die Sache mit dem Dorfdeppen, ja, weil das, weil tatsächlich, wir sind uns ja einig, dass man die Freiheit hat zu sagen, was man sagen möchte. Das ja. ist also, ne, solange es nicht irgendwie Strafrechtliches tangiert und so. Ich glaube, ich möchte das mit dem Dorfdeppen nochmal eben ausführen, warum ich da so zugestimmt habe und sage, die globalen Dorfdeppen. Du hast ja gesagt, das Internet ist das globale Dorf, sagt man. Und als du Dorfdeppen sagtest, und die haben sich vernetzt, dachte ich, gut, haben wir globale Dorfdeppen. Wen ich damit meine, sind Leute, die ganz bewusst ihre Freiheit der Meinungsäußerung benutzen, um Fake News, um sogenannte postfaktische, gequälte, braune Fäkalien unters Volk zu schieben. Das ist, man hat die Freiheit, das zu tun, aber ich muss das eben nicht gut finden, ja. Und da bin ich dann auch mit dem Wort Deppen nicht weit weg. Aber ich wollte das nur mal eben einordnen, wen ich damit meine.
Ja. Ja, das ist gut. Also ich habe halt das Problem mit der Abgrenzung tatsächlich, denn ich denke, in einer Demokratie, da muss Bewegung rein, also das ist so wie damals, wir haben doch hier auch die Stadtentwicklung auf diesem Schiff gehabt und da hieß es, eine Stadt, die sich nicht entwickelt, ist eine tote Stadt. Und ich würde sagen, eine Demokratie, die sich nicht entwickelt, ist eine tote Demokratie. Wir brauchen Entwicklung, wir müssen den Streit, den politischen Streit auch haben, aber auf einem gewissen Grundkonsens, glaube ich. Und der ist an der Stelle dann überschritten, wenn jemand sagt, ja, also Demokratie ist ja ganz nett, aber wir machen jetzt mal was anderes. Wir bauen die ab. Und was ich persönlich nicht verstehe, ist, dass die Menschen, die versuchen, diese Errungenschaft, und ich finde Demokratie, so schlecht sie ja auch ist, sie funktioniert an vielen Stellen nicht optimal. Kann vielleicht auch nicht. Durch Kompromisse, die immer wieder geschlossen werden müssen. Du kommst nicht absolut voran. Aber warum die Menschen diesen Gewinn bereit sind, aufzugeben gegen eine nicht demokratische Idee. Vermutlich, weil sie der Meinung sind, dass sie dann diejenigen sind, die am Ruder sind.
Da ist der eigene Vorteil.
Aber wie kurzfristig ist das? Eine Generation? Zwei? Dann haben wir Anarchie, dann muss sich jeder selber verteidigen? Oder?
Ja, Vielleicht fühlt es sich teilweise auch einfach gut an, einen Sündenbock zu haben.
Ja, das ist ja sowieso dieses Kirchturmdenken. Wir sind die Guten und die anderen, alle anderen sind die Bösen. Das ist Unfug. Auch die anderen sind die Guten. Die definieren das Gut eben anders. Mhm. Und das muss man aushandeln. Also, ich höre hier rum, also, was weiß ich schon. Aber ihr bringt mich zum Erzählen meiner selbst. So, wo waren wir jetzt bei der Demokratie, ne?
Ja.
Dann müsste doch hier irgendwo auch so ein Aushandlungsprozess, müsste das doch eigentlich
hier
auch.
Hier ist so eine Spielstation.
Ah, mal gucken.
Da lese ich den Satz, sind politische Kompromisse ein Verrat von Prinzipien? Das wäre dann ja schon...
Das war das, was ich gesucht hatte.
Ja, cool.
Und da standen wir mit dem Rücken davor.
Wir sehen hier so eine Murmelbahn, glaube ich, ne?
Oh ja. Viele schöne haptische Elemente. Nichts Elektronisches, sondern Kugeln auf einer Bahn, ausgeschnittene Figuren, sichtbar und in 3D hergestellte Verteilungskurven, was zum Drehen. Was muss man denn hier tun oder was kann man denn hier tun? Außer die Kugeln rollen lassen. Ich lese mal vor. In den Sitzungen im Bundestag wird viel geredet, teilweise auch gestritten. Zur Aufgabe der Abgeordneten gehört es und der Abgeordneteninnen, auch der Weiblichen gehört es, die Interessen der Menschen zu vertreten, die sie gewählt haben. Da sich deren Ansichten unterscheiden, wählen sie verschiedene Parteien. Diese widersprechen den WählerInnen sich für ihre Anliegen, die Parteien versprechen den WählerInnen sich für ihre Anliegen einzusetzen. Um im Bundestag Gesetze zu verabschieden, muss die Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmen. Das gelingt oft nur, wenn PolitikerInnen einen Kompromiss finden, zum Beispiel zwischen verschiedenen Parteien. Das heißt manchmal auch, dass Parteien ihre Wahlversprechen nicht zu 100% umsetzen können. Manche WählerInnen fühlen sich dadurch von der Politik hintergangen. Dennoch, Kompromisse sind unerlässlich, um die Interessen möglichst vieler Menschen berücksichtigen zu können. So.
Dazu gibt es hier ein Exponat, du sagtest gerade diese 3D-gedruckten Balkendiagramme. In einer Umfrage stimmte jeder Sternchen, zweite befragte folgende Aussage zu. Was in der Politik Kompromiss genannt wird, ist in Wirklichkeit nur ein Verrat von Prinzipien. Viele Menschen denken also, dass es falsch ist, wenn PolitikerInnen Kompromisse machen. Das ist schwierig für unsere Demokratie. Nur durch Kompromisse ist es möglich, viele unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen. Sie sind der Kern unserer Demokratie. Und ich komme nochmal zu dem Satz zurück. Was in der Politik Kompromiss genannt wird, ist in Wirklichkeit nur ein Verrat von Prinzipien. 7% sagen gar nicht. Stimmt das? 14% eher nicht. 18% weder noch. 29% eher schon. 20% stimmen voll zu. Und 13% sagten weiß nicht.
Schon überraschend.
Und hart, ne?
Mhm. Dabei ist es doch... Also in jeder Gemeinschaft, sei es jetzt in der Familie, als kleinste Einheit, im Sportverein oder sonst wie, irgendjemand sagt hier, wir haben 1.000 Euro auf dem Konto, lass uns davon ein Sommerfest machen. Und der andere sagt, nee, lass uns lieber ein Sportgerät kaufen. Es gibt unterschiedliche Interessen, wie bringt man die zusammen? Dann fragt man nach der Mehrheit vielleicht, wer ist für Sommerfest, wer ist für Sportgerät? Ja. Und die, die dann kein Sportgerät bekommen, die sind dann sauer und sagen, das ist scheiße, wie ihr das entschieden habt. Oder man sagt, ja komm, wir machen halbe, von den 1.000 Euro machen wir für 500 Euro kaufen wir Grillwürstchen und für 500 irgendein Sportgerät. Oder wir geben das zumindest in einen Fundus, in einen Fonds, wo dann beim nächsten Mal, wenn wieder ein bisschen Geld da ist, was gekauft wird, macht so eine Art Kompromiss. Mhm. Dann ist, natürlich hat keine von den beiden Seiten gewonnen. Aber fürs große Ganze ist doch ein Schritt nach vorne gemacht worden.
Ja.
Wenn ich jeden Kompromiss als Verlust, als Niederlage werte, dann kommt man doch gar nicht vorwärts.
Da bist du ja auch wieder bei der Sache, wenn jemand sagt, ich habe meinen Willen nicht gekriegt und zwar vollumfänglich, dann finde ich das als Verlust oder stelle es als Verlust dar, ja. Oder als ein gescheitertes Projekt oder. Ich finde, hier ist noch so eine kleine Tafel, die wiederholt ein klein bisschen, was wir schon hatten, aber da steht ein Satz drin, den ich ganz wichtig finde. Ohne Kompromisse würde alles stillstehen. Das kann ich erstmal grundsätzlich auch aus meiner Erfahrung oft mitnehmen. Wenn einfach alle auf das beharren, was sie haben wollen, ohne irgendwas abzugeben, ohne sich irgendwo zu einigen, dann wirst du keinen Entschluss haben, keinen Beschluss haben und wirst an diesem Thema auf ewig rumkauen, bis du entweder eine Mehrheit hast, in der du sagen kannst, ich diktiere das.
Genau.
Aber ansonsten, ohne Kompromisse würde alles stillstehen, ist ein Satz, den finde ich an diesem Exponat sehr wichtig.
Und führt uns auch ein bisschen daran zurück, was wir gerade schon gesagt haben, nämlich diese gesellschaftliche Entwicklung. Wenn ich hier nämlich nochmal an diesen Satz rangehe, was in der Politik Kompromiss genannt wird, ist in Wirklichkeit nur ein Verrat von Prinzipien. Da kann man mal die Frage stellen, was heißt denn hier eigentlich Prinzipien? Wo kommen die denn her? Die sind ja nicht naturwissenschaftlich gegeben, diese Prinzipien, sondern da haben wir uns mal drauf geeinigt. Ne? Also du hattest gerade dieses schöne Beispiel, sollten Frauen wählen. War vor 100 Jahren war das ein Prinzip, natürlich nicht, warum auch. Ne? Davon haben wir ja zum Glück Abstand gewonnen und haben gemerkt, dass das nicht sinnvoll ist. Das heißt, wir haben die Prinzipien mal neu definiert und gesagt, jeder Mensch sollte wählen können ab einem gewissen Alter. Also da sieht man schon, dass die Gesellschaft ja im Wandel ist. Oder hier, was wir gerade hatten mit der Sklaverei und so. Gesellschaft ist im Wandel, ändert sich. Und deswegen muss man natürlich diese Prinzipien auch immer wieder neu aushandeln. Es gibt ja keine festgeschriebenen Prinzipien.
Ich möchte bei der Fragestellung nach Loriot antworten, da richtet mich ja die Frage schon
auf. Ja, genau.
Weil schon der Verrat von Prinzipien, man kann es so und so sehen, aber für mich wirkt es schon fast wie geframed.
Das ist ja, ne? Ist schon so.
Man kann es als Framing wahrnehmen, aber man kann es auch neutral wahrnehmen. Aber ja. Für mich ist es so eine Frage, wo ich die Fragestellung schon.
Ja, das stimmt.
Sie mich ein bisschen piekt, sage ich mal.
Ja. Also, wenn du oder wenn ihr mich heute Morgen gefragt hättet, hast du Prinzipien, die unumstößlich sind in deinem Leben? Da hätte ich nicht sofort gesagt, ja. Also natürlich habe ich schon Dinge, an denen ich mich ausrichte und nach denen ich versuche zu leben. Ne? Aber unumstößliche Prinzipien, es gibt Situationen und Randbedingungen, wo man davon, glaube ich, oder da, so flexibel würde ich eigentlich ganz gerne sein, dass ich dann davon Abstand gewinnen kann.
Ja, wenn ein besseres Argument,
ist man schlecht, sagt doch immer, das Bessere ist der Feind des Guten. Also ich meine, mein Prinzip ist schon, ich will hart arbeiten, ne? und ein guter Mitarbeiter an meiner Uni sein. Aber wenn mein Kind anruft und sagt, ich bin krank, tschüssi. Ja,
ändert sich sofort die Prioritäten.
Also wenn ich sage, ich möchte ehrlich sein, was ich eigentlich eins meiner Prinzipien ansehe, und es gibt halt Situationen, wo man dann vielleicht zum Wohlbefinden anderer Menschen eben sagt, ja, natürlich hat es mir geschmeckt.
Oder ihr seht beide fantastisch aus heute. Muss ich einfach mal
zusammenhanglos gerade sagen. Ja, zusammenhanglos sage ich auch gerne danke.
You look younger than ever.
Ich habe das gewusst, heute ist der Tag. Na, also
von daher. Das hast du so überzeugend gesagt, ich will es glauben.
Ich würde eigentlich zwei Prinzipien sagen, dass ich versuche, nach denen wirklich sehr zu leben. Das eine ist, dass ich mein Wort halte, wenn ich eines gebe. Und das andere ist, dass ich ehrlich sein will. Aber tatsächlich, es gibt eben schon Dinge, wo ich sage, unumstößlich ist das nicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, sorry, das, was du gerade auf den Tisch gestellt hast, das hat so gar nicht Pampe geschmeckt. Genau. Besser was aus der Dose. Sowas würde ich halt nicht sagen, um zum Beispiel GastgeberInnen oder so nicht zu verletzen. So, und das ist tatsächlich, wenn man jetzt das ganz wörtlich sagt, ein unumstößliches Prinzip. Ja. Würde ich es dann eben, wenn man unumstößlich sagt, du weichst da nie von ab, so eins habe ich dann wahrscheinlich nicht.
Dann bist du nicht mehr, möglicherweise nicht mehr gesellschaftsfähig. Weil zur Gesellschaft, also es gehört ja auch zum Miteinander auch ein Stück weit Rücksicht. Und so ein bisschen flunkern, so sagen, ja, das Essen war lecker, obwohl es nicht so war.
Naja, ich hätte allerdings die Freiheit, das zu sagen. Ich würde wahrscheinlich jemanden verletzen, aber die Welt wird sich weiterdrehen. Aber wahrscheinlich hätte das schon irgendwelche Konsequenzen. Mhm. Ne? Ich würde niemandes Freiheit einschränken, aber dieser Mensch würde sich die Freiheit nehmen, wahrscheinlich mich nicht nochmal einzuladen.
Ja, dem schmeckt ja mein Essen nicht.
So.
Geh doch woanders hin.
So. Hier geht es nochmal um das Grundgesetz, 75 Jahre Grundgesetz. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Hier gibt es so ein paar Exponate. Und da scheint es auch die Möglichkeit zu geben, dein eigenes Grundgesetz auf Zettel zu schreiben und die dann aufzuhängen. Ich würde da gerne mal hingehen und mal umdrehen, mal schauen, was andere Leute geschrieben haben.
Was sie gerne hätten.
Das ist ja immer interessant.
Hoffentlich verstört uns das jetzt hier nicht. Ich nehme mal hier so einen runter. Frieden, Respekt untereinander. Hat jemand draufgeschrieben, finde ich schon mal gut.
Und der gefällt mir auch. Investitionen nur, wenn für die nächste Generation unschädlich.
Oh, sehr gut. Ja, schon mal in die Zukunft geguckt, finde ich gut. Kinderrechte steht hier drauf. Kann ich auch gut finden, nachfühlen.
Dies ist vermutlich eine Sprache, die ich nicht spreche.
Ah ja.
Ich glaube, ich auch nicht.
Ich würde es auch nicht vorlesen, weil ich die Bedeutung nicht kenne.
Ja, genau, am Ende.
Alles schlecht reden macht nichts besser. Das finde ich auch gut. In letzter Zeit, finde ich, haben wir einen sehr negativen Blick auf alles, was bei uns passiert.
Meinungsfreiheit steht hier einfach drauf.
Ja, hier stehen schon einige hundert Zettel, würde ich sagen, die hier aufgehängt worden sind. Finde ich ja interessant. Also da
nochmal Kinderrechte.
Das kann ja auch wissenschaftlich ausgewertet werden nachher.
Mehr Schutz und Unterstützung für Menschen, die für viele von der Norm abweichen. Menschen mit Behinderung, neurodiverse Menschen, Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Hier steht, warum es hier in Bremerhaven so viele arme Menschen sind.
Oh, ist schön, schon ein bisschen länger. Ne?
Hängt ja schon. Aber das ist Dönerpreise.
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben mit dem vorliegenden Grundgesetz Unglaubliches geleistet. Insbesondere, wenn man den zeitlichen Rahmen und die vorausgegangene Zeit betrachtet.
Ja.
So finde ich es dennoch schade, dass es immer wieder gelingt, das Grundgesetz auszuhebeln und Gleichheit vor dem Gesetz zur Farce werden zu lassen.
Aber dieser erste Gedanke, dass wir aus diesem tausendjährigen Reich kommen und Menschen in der Lage sind, dieses Werk zu schaffen, heißt ja im Positiven, diese grundsätzliche Idee der Freiheit, der Menschen, der Gleichheit ist nie verloren gewesen, sondern ist einfach nur überlagert gewesen. Sonst es kann sich doch nicht in der Kürze der Zeit in dieser Art und Weise aus dem Nichts generiert haben.
Nö, das haben wir ja auch am Anfang gesehen. Also die Philosophen haben sich ja deutlich früher schon Gedanken über Freiheit gemacht. Also das war alles schon da.
Aber das Ausformulieren ist ja immer nochmal so eine Sache. Sachen, also Dinge meinen und wollen, merke ich jeden Tag. Und wenn ich sie dann hinschreibe und will sie so formulieren, dass mein Kollege im Büro links und die Kollegin im Büro rechts dasselbe darunter versteht wie ich, das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Wahrscheinlich hätten dir die Nazis auch gesagt, alles, was wir wollen, ist Freiheit. Nur halt Freiheit für unser Volk. Ne? Da haben wir ja gerade auch schon wieder darüber gesprochen. Das ist immer halt so ein bisschen die Frage, wie breit fasst du den Begriff und wen inkludierst du? Deswegen fand ich gerade deinen Zettel, Lars, den du vorgelesen hast, auch wichtig, gerade hier auch im Bereich der Demokratie, nämlich die Freiheit für Randgruppen. Ne? Also für, ich weiß nicht, ich glaube, Behinderte hattest du da oder sehr spezielle Bevölkerungsgruppen. Die zu schützen, deren Freiheit auch in einer Demokratie zu schützen, die ja auch möglicherweise dann, weil sie ja eben nicht stark vertreten sind, unter die Räder kämen in demokratischen Entscheidungsprozessen. Das finde ich natürlich auch einen interessanten Aspekt. Also finde ich ganz gut, dass das hier nochmal erwähnt wurde.
Hat mal jemand gesagt, dass ein Indikator für eine Demokratie der Umgang mit Minderheiten ist?
Finde ich gut, ja. Ich hatte mal einen ukrainischen Doktoranden und nachdem der ein Jahr in Deutschland war, habe ich den immer so gefragt, was ist dir so aufgefallen, was gefällt dir nicht. Und eine Sache, die er total hervorgehoben hat, war, dass alle Gebäude halt, wir wissen natürlich, jetzt sind nicht alle Gebäude, aber ihm ist es aufgefallen, irgendwie Rampen für Rollstühle hatten oder so Behinderten oder für Blinde so Wegleit. Und das sagte er, das hätte es halt überhaupt nicht in Russland oder in der Ukraine gegeben zu dem Zeitpunkt. Und das fand er bemerkenswert und würde das dann so ein bisschen decken als Wert.
Besonders wichtig, steht hier auf einem Zettel, ist die Betonung von Freiheit, Gleichheit und der Würde des Menschen. Für viele Menschen und Minderheiten fehlt es allerdings, kaum ein bisschen an dieser Menschen und Minderheiten, ist jetzt so für mich ein Knoten im Kopf, aber fehlt es allerdings an einem expliziten Schutz. Das schafft Räume, in denen diesen Menschen Rechte und Daseinsberechtigung abgesprochen werden. Mhm. Sehr schön fand ich gerade noch das Recht, Freiheit glatt Grenzen, auch das für Höchstgeschwindigkeit, wo es die Freiheit anderer einschränkt.
Ja, weil das ist tatsächlich, ne? Also wir, auch wieder, was ich eingangs sagte, wir aus unserer Perspektive, sagen wir mal, gesund, uneingeschränkt in der Bewegung, im Denken, wie auch immer, wir vielleicht im Denken doch mehr als wir lieb ist, durch eigene Dummheit. Aber trotzdem, also ich würde mich jetzt nicht zu, ich würde mich noch der Norm irgendwie zuordnen, auch wenn ich körperlich vom, ja, vom Aussehen her.
Du hast ja schon gesagt, wir sind, ne, die Privilegierten.
Aber ich würde, ne, nicht zu einer, würde mich nicht zu einer Randgruppe zählen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich zu einer Randgruppe zählen sollte. Und da ist es natürlich immer einfach, das Gegebene als gut zu finden. Es wird ja immer dann erst interessant, wenn man vielleicht an die Ränder kommt. Genau. Die Ränder sollten genauso existieren dürfen, mit gleichen Rechten und Entfaltungsmöglichkeiten. Und nicht einfach nur sagen, ja, du hast Krankheit XY, für die ist hier der Zug abgefahren. So schwierig das im Einzelfall auch immer ist. Aber zumindest sollte das das Ziel sein. Ja, ja, gut. Es steht ja immer die Frage, was denkst du darüber? Was denkst du darüber? Wir sagen das immer wieder, weniger, dass wir die Exponate erklären, als dass wir einschätzen, wie wir das Ganze sehen. Aber das ist die, die Anregung, die diese Ausstellung auslöst.
Naja, sonst wäre es ja auch wieder ein Diktat.
Hier ist noch ein schöner kleiner Nebeneffekt.
Fun Fact.
Das ist die Situation, in der das Grundgesetz entstanden ist. Und die waren im Lichthof eines Naturkundemuseums. Die Exponate wurden rausgeräumt. Es gab aber zwei Exponate, die waren so groß, die konnte man nicht rausräumen. Da hat man sie hinter diese Vorhänge versteckt. Deshalb gibt es die zwei Giraffen, die quasi bei der Niederschreibung des Grundgesetzes anwesend waren. Was, das haben die denn damit zu tun, finde ich irgendwie eine niedliche kleine Nebengeschichte am Rande sozusagen. Hier, da ist die Giraffe im, ja, wenn man so will, im Plenarsaal.
Hier steht diese ausgestopfte Giraffe, wurde 1913 aus dem Südsudan, einer damaligen Kolonie, mitgebracht. Also ist dann ja nochmal irgendwie besonders pikant eigentlich.
Ja, ne? Das kann man so sagen. So, jetzt kommen wir zur Wissenschaft.
Digitalisierung und Freiheit.
Jetzt fühlst du dich gleich wieder auf festem Boden hier.
Wissenschaft und Freiheit.
Ja, mal gucken. Nach der Demokratie.
Wissenschaft.
Es gibt hier den Globus der Wissenschaftsfreiheit, die Freie Universität Berlin stellt sich vor und die Wissenschaftsfreiheit.
Das müsste, der Globus ist da rechts, der ist ein virtueller Globus auf einem großen
Bildschirm.
Wahrscheinlich Touchscreen.
Oh, interessant. Der Globus der Wissenschaftsfreiheit. Können wir hier sehen, wo es scheinbare. Also da gibt es wohl einen Index der Wissenschaftsfreiheit und wir sehen hier gerade, Deutschland hat den Index 0,97. Ich weiß jetzt nicht, wo der absolut der Maximalwert ist, möglicherweise 1. In der Deutschen Demokratischen Republik war der Index, jetzt machst du mir hier so, weg, weil ich alle vorlese. Wo war der? Nee, da ist auch Deutschland.
Ach so, wenn man auf den Globus dapst und die entsprechenden Länder trifft, dann kommen diese Informationskarten, werden dann eingeblendet. Okay.
Ich weiß nicht,
wie. Ach so, wahrscheinlich zeitlicher Verlauf. Dann findet man hier vielleicht nochmal.
Okay. Hier. Nee, kein Problem. Hier kann man zurück.
Die DDR muss ja erstmal noch existieren.
Also in Deutschland ist natürlich interessant. Ich mache noch mal ganz kurz diesen Überblick. Also man sieht hier, also dieser Index für Deutschland 0,93 im Moment. Kann man den hier auch noch. Oh Gott, das funktioniert ja richtig gut hier.
Das ist ziemlich schick.
Setzt sich dann zusammen aus Unteraspekten Freiheit der Forschung und Lehre, Freiheit des akademischen Austauschs und der Wissenschaft, institutioneller Autonomie und so weiter. Also da haben sich Leute offensichtlich viel Gedanken zu gemacht. Und dann kann man den zeitlichen Verlauf sich angucken. Und der ist in Deutschland, das ist ja interessant, der ist seit 1949 hoch. Davor war er natürlich quasi Rock Bottom, unterer Anschlag seit der Machtergreifung. Davor auf so einem mittleren Wert, 0,5. Also der höchste Wert ist wohl wirklich 1, der kleinste ist 0 und irgendwo dazwischen spielt es sich ab. Während der Nazi-Regime lag er eben bei 0,04 in Deutschland und in Deutschland bei 0,84 direkt nach Nazi-Deutschland, also 1950 jetzt. Und was ich wirklich spannend finde, ist hier, wenn man sich den zeitlichen Verlauf anguckt, ist, dass seit 1950 der Wert immer hoch war, 0,84, aber dann sogar noch gestiegen ist, 1990, 2000, immer weiter. Und jetzt 2020 so einen kleinen Knick macht.
Da macht es einen Knick bei institutioneller Autonomie. Huch, jetzt habe ich hier. Das ist das Problem mit diesen Touchbildschirmen.
Ja, zeigt man irgendwo hin. Genau. Also da sieht man, der Index ist ein ganz klein bisschen abgerutscht seit 2020 und da gibt es verschiedene Aspekte, die wohl da Einfluss hatten. Institutionelle Autonomie heißt, inwieweit können die Universitäten in der Praxis institutionelle Autonomie ausüben und Campusintegrität, inwieweit ist der Campus frei von politisch motivierter Überwachung oder repressiven Übergriffen. Und da gab es so kleine Dips, auf die wir aufpassen müssen. Und das finde ich natürlich interessant. Im Wesentlichen ist eben die Forschungsfreiheit, also zumindest dieser Index, so wie er berechnet wird, recht hoch. Aber wir müssen natürlich auf diese Eingriffe auch achten.
Spontan würde ich jetzt vermuten, das könnte was mit der Finanzierung zu tun haben, weil ja die institutionseigene Finanzierung, soweit ich das weiß, nicht so gestärkt wird wie die Drittmittelforschung, wo dann eben andere Stellen als die Institution selber darüber entscheidet, wo fließt das Forschungsgeld hin.
Ja, aber es ist eigentlich ein etwas langfristiger und schon anhaltender Trend, das, was du sagst. Und hier dieser Dip, den wir hier sehen in dem Index der Wissenschaftsfreiheit, der ist halt wirklich 2020, zeigt er sich zum ersten Mal. Da würde ich sagen, diese Drittmittelabhängigkeit, die zeichnet sich ja schon ein bisschen länger ab. Also ich glaube, das ist dann doch etwas Aktuelleres. Da müsste man dann in die Daten natürlich gucken, wer die hier bewertet und wie es dann zu diesen Daten kommt.
Ob man auch immer die gleichen Leute gefragt hat oder ob das dann vielleicht im Laufe der Zeit doch noch andere sind. Hier kann man offenbar auch was starten. Ich drücke mal, gucken.
Wie sieht es denn in Amerika aus? 0,9.
Mhm. Ah, dann bewegt sich die Zeit von alleine.
Aha. Und es werden hier so durch das Weltall Fliegestriche gemalt.
Als ob man mit der Raumschiff Enterprise im Warp-Antrieb ist.
Genau. Ja, sehr interessant. Also muss ich mir mal angucken, wie dieser Index der Wissenschaftsfreiheit berechnet wird.
Das können wir den einfach einmal für heute, also oder sagen wir mal für den Gegenwart nächsten Zeitpunkt den Wert anpeilen und dann einfach mal zwei, drei Länder gegeneinander halten?
Welche Länder interessieren dich?
Du sagtest Deutschland, also 0,9 irgendwas.
Ne? 2023 ist der aktuell möglichste.
Wie sind denn die Vereinigten Staaten von Amerika?
Wir liegen bei 0,9.
Und der rote Pfeil zeigt an.
Warte mal, gar nicht. 0,69. Gerade waren sie noch bei 0,9. Die waren schon mal deutlich. Das ist ja interessant. Da muss ich mal doch nochmal auf den zeitlichen Verlauf gucken. Guck mal, ob die abgerutscht sind. Das ist ja Wahnsinn.
Was ist denn
also,
da passiert?
Die sind abgerutscht ab 2019.
Und nicht nur in der institutionellen Autonomie, sondern auch in der Freiheit oder Austausch in der Wissenschaft. Also, da sehe ich da.
Okay, das ist hochinteressant. Das müsste man sich mal angucken. Wann wurde Trump gewählt? Aber der war 2019 schon wieder weg. Ne?
Meinst du, der war's? Jo, was haben wir sonst noch? China beispielsweise?
Oh, interessant, ja.
Moment, ich gehe einmal kurz mit der Zeit zurück, weil mich was interessiert.
Also Lars manipuliert hier nochmal an der Zeitleiste,
2020.
Weil der Werte sich dann eben entsprechend ändern.
Das ist wirklich interessant.
Also hier ist China, 0,07 Freiheit.
Ui. 0,07.
Aber das kann doch irgendwie gar nicht 0,7, sein, wenn man sich hier die Werte anguckt. Freiheit der Forschung und Lehre ist ja angegeben mit 0,99. Das kann doch eigentlich kaum... Achso, doch, könnte sein, wenn die nicht addiert werden. Interessant. Also da natürlich relativ wenig. Genauso die Russische Föderation 0,2 im Moment.
Das jetzt, ich gerade habe ich im Kopf, ist das jetzt das, was ich zu sehen erwarte? Also im Westen Freiheit, im Osten Unfreiheit. Das heißt, die können auch nicht vernünftig forschen. Spricht eigentlich die Erfahrung dagegen, denn auch aus dem Osten kommen ja durchaus interessante wissenschaftliche oder auch technische Entwicklungen.
Weil die sind gut ausgebildet, aber die Frage ist natürlich, auf welche Felder sie. Dass da gute, sagen wir mal,
ja. Ergebnisse?
Raketenwissenschaftler herkommen
oder Elektroautos.
Oder Elektroautos ist nicht erstaunlich, das brauchen die für ihre Wirtschaft, aber Genderwissenschaften, weiß ich nicht, ob da viele russische.
Da müsste man tatsächlich gucken, was ist denn da eigentlich im Fokus?
Oder Klimaforscher oder so. Ne? Da wirst du jetzt in Russland und China wahrscheinlich nicht, also ich will jetzt nicht über einen Kamm scheren, da wird es auch gute Klimaforscher geben, aber das wird schon weniger sein.
Ja. Die,
da muss man halt aufpassen.
Verstehe. Ja, man muss da sehr, sehr differenziert hingucken. Das ist ja einfach immer die Schwierigkeit. Aus meiner Alltagserfahrung bin ich ganz oft bereit, einfach 2, 3 platte Begriffe zu nehmen und die dann für, das ist das Wissen zu halten. Aber wenn man genau hinschaut, allein schon so eine Zahl wie Index wird hier schon mal gleich auf 7 Unterskalen aufgemacht und man muss dann genau hingucken, zeitlicher Verlauf und was wird eigentlich genau da gemessen. Und das geht manchmal auch in der populärwissenschaftlichen Diskussion verloren, finde ich. Also diese differenzierte Betrachtungsweise wird auch, wenn man Gespräche mit Wissenschaftsjournalistinnen hört, manchmal wird so ein bisschen, fällt so ein bisschen hinten runter, habe ich so meinen Eindruck.
Also ich muss mal sagen, mit meiner persönlichen Wahrnehmung deckt sich hier dieser Wert der hohen Wissenschaftsfreiheit in Deutschland schon. Es gibt ja Leute, die glauben, wir befolgen da irgendeine Agenda und wir müssen Dinge erforschen. Ist sicherlich jetzt nicht im wissenschaftlichen System jetzt nicht alles perfekt, da müsste man jetzt etwas länger ausholen für, aber die Freiheit ist schon gegeben. Wenn ich jetzt ab morgen an völligem Schwachsinn forschen wollen würde, dann könnte ich das im Prinzip. Also ich bin jetzt nur
Aufwand zur Argumentation, der ist wahrscheinlich höher. Also wenn du in einem Wissenschaftsjahr, was unter einem Motto steht, einen Antrag stellst, der zu diesem Motto passt,
das ist wieder was anderes,
wird es doch wahrscheinlich einfacher sein, als wenn du dann...
Genau, also das wäre jetzt mal so ein ganz kleiner Disclaimer zur Einschränkung der Freiheit. Es gibt natürlich, wenn du Geld haben willst, wenn du Drittmittel haben willst, dann macht es natürlich Sinn, dass du in gewissen Bereichen forschst. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, weil wir immer noch Haushaltsmittel haben und eigentlich... Ganz okay, kann natürlich mehr sein, aber du kannst eine gute Forschungsgruppe führen, wenn du dich auf die Haushaltsmittel verlässt. Und die schränken dich überhaupt nicht ein. Da kannst du im Prinzip alles machen. Also ich jetzt nicht, ich bin halt im Mittelbau, aber mein Chef könnte halt sagen, ich mache jetzt was völlig Abgedrehtes. Und da wird keiner zu ihm kommen und also die Kollegen werden vielleicht, Kolleginnen werden vielleicht zu ihm kommen und sagen, sag mal, was ist mit dir los? Aber das ist auch alles. Also im Prinzip kann er halt machen, forschen, was er will.
Von daher und indirekt über Impact-Faktor in den
genau.
wenn er, was weiß ich, erforscht jetzt über Salz, was schon längst erforscht ist, aber macht das halt hier nochmal.
Dann kriegst du keinen Applaus, ne? Genau. Aber machen darfst du trotzdem. Du
machst es trotzdem,
Aber es ist halt nicht so, dass wir uns irgendwelche Leute Geldkoffer hinstellen oder die Mittel kappen, wenn wir nicht sagen, dass es den menschgemachten Klimawandel gibt. Ne? Also da muss man schon ganz klar sagen. Also da sind wir, ich erlebe die Wissenschaft in Deutschland schon immer noch als sehr, sehr frei, muss ich schon sagen. Und also klar, möglicherweise sind andere Fachbereiche anders, aber muss ich schon sagen, also da deckt sich jetzt hier diese Zahl, die ich hier lese, diese sehr abstrakte Zahl schon mit meiner Wahrnehmung. Aber ich kann es natürlich nicht vergleichen. Ich habe jetzt nicht in China geforscht. Ich hatte Kooperationen mit China und war da natürlich und habe mit den Leuten da zu tun gehabt. Und da würde ich schon sagen, dass da die Freiheit nicht ganz so gegeben ist. Aber das ist natürlich jetzt sehr von außen betrachtet.
Haben die irgendwann mal ganz konkret gesagt, ja, Nikolaus, schöne Idee, aber kriegen wir hier nicht umgesetzt oder dürfen wir nicht? Oder?
Nee.
Nicht, ne? Also dass sie, ja, wahrscheinlich hätten sie es nicht geäußert.
Also außer dem fachlichen Diskurs natürlich. Ne, dass Leute sagen, schöne Idee, aber es ist Schwachsinn. Das habe ich natürlich schon erlebt. Und das ist ja auch okay.
Ja, ne? Das ist ja völlig okay.
Sagen, das ist genau auch der wissenschaftliche Diskurs ist genauso wichtig wie der politische Diskurs natürlich.
So, gehen wir weiter oder wolltest du noch was ergänzen?
Du fragtest gerade, wie die Zahl zustande kommt. Die Skalen sind unterschiedlich. Bei den einzelnen Freiheiten ist die Skala von 0 bis 4. Und die Index, der große Index über alles ist von 0 bis 1.
Okay.
Das heißt, wenn du die aufaddierst, durch vier teilst, durch die Anzahl der einzelnen Freiheiten,
dann kommst du da drauf.
Okay. Man muss das erst normieren. Dann kann man die Unterskalen nicht mit der resultierenden Skala direkt vergleichen. Okay. Danke.
Erklärt nur den Unterschied und es passt. Ich hab's eben
gesagt. Super. So. Hier ist die Freie Universität Berlin, stellt sich vor. Das war, glaube ich, so ein Gründungsimpuls auch noch aus der Trennung Deutschlands heraus. Es wurde 1948 im Westen Berlins gegründet. Der Zweite Weltkrieg war zu diesem Zeitpunkt seit 3 Jahren vorbei und Berlin in 4 Sektoren geteilt. Mit den 3 Alliierten im Westen und den Sowjets im Osten standen sich 2 unversöhnliche Blöcke gegenüber. Die politische Unterdrückung oder Verfolgung im Ostteil war auch an der Berliner Universität deutlich zu spüren. Auf Initiative von Studierenden wurde daher die FU gegründet, also als Gegenmodell zur bis dahin existierenden Berliner Universität. Aha, inzwischen ist es eine international ausgerichtete Spitzenuniversität, an der heute 35.500 Studierende in 173 Studiengängen studieren. Ja, das ist schon mal richtig viel. Aber die hat natürlich die Freiheit im Namen, ne? FU, ja. Freiheit. Und Studierende haben die gegründet, da haben sie aber Glück gehabt, dass das die entsprechenden Zulassungsstellen zugelassen haben. Und ist heute nicht mehr so einfach. So, Wissenschaftsunfreiheit, da hatten wir vorhin doch schon ein paar Mal irgendwie kurz, warum soll ich mich drehen?
Wenn du einmal so rumdrehst, jetzt noch einmal so, ja, jetzt.
Dann nehme ich, dann habe ich den Nikolas im Rücken, warte mal. Wir können ja das Kabel einmal geschickt über meinen Kopf ziehen, so. So, ach so, wer ist denn in der Wissenschaft nicht frei? Wenn Forschende aufgrund ihrer Arbeit verfolgt werden, steht hier. Die Freiheit der Wissenschaft muss immer wieder neu verteidigt werden. Das gilt für autoritäre Systeme überall auf der Welt, aber auch für Demokratien mitten in Europa. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in denen die akademische Freiheit zurückgeht. In vielen Ländern ist sie auf einem niedrigen Niveau, nur in wenigen hat sie sich verbessert. Auf dem Display werden einzelne Personen gezeigt. Hier sehen wir gerade einen Student der Politikwissenschaft und Philosophie, der sagt, ich möchte keine gefilterten Informationen erhalten, die der politischen Agenda eines Staates dienen, weil in einem derart regulierten Wissenschaftsbetrieb Studenten zu einem Teil des autoritären Systems werden. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Ist ja auch interessant, dass muss das sein, Studentenproteste sind ja sozusagen der Stachel im Fleisch der Demokratie. Ne? Also auf die Straße gehen selten Menschen im mittleren Alter, selten Rentnerinnen und Rentner, sondern wenn jemand auf die Straße geht, dann eigentlich die jüngere Generation, die mit dem, was da ist, nicht so richtig zufrieden ist und das gerne ändern möchte. Bis sie dann in die mittleren Jahre kommen und Rentner werden, dann ist das auch nicht mehr so wichtig. Es sei denn, sie heißen Rolf Biermann oder so. So, Perspektivenwechsel ist hier angedeutet. Ja klar, Freiheit hängt immer davon ab, aus welcher Richtung man drauf guckt. Wir gehen mal weiter. Hier ist jetzt, nach der Wissenschaft kommt die Digitalisierung. Freiheit und Digitalisierung. Who's deciding here? Also wer entscheidet denn eigentlich? Moralmaschinen. Die Frage der Freiheit und dem Umgang mit der Freiheit und den Maschinen stellt sich durch diese denkenden Maschinen, durch die künstlichen Intelligenzen ja momentan sogar neu. Oder auch die automatisierten Fahrer, automatisierten Fahrzeuge, selbstfahrende Fahrzeuge. Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber gerade sind beide hinter mich getreten, weil ich hier mit dem Kabel so ein bisschen rumhampel. Und das war sehr lustig.
Passt doch.
So. Wollen wir irgendwann mal die schwierige Entscheidung der Maschine überlassen?
Das kommt auf die Entscheidung an. Um welches Thema geht's?
Tee oder Kaffee?
Da entscheide ich gerne selbst.
Rente mit 67 oder 63?
Ich befürchte, da landest du irgendwann in so diesen Technokratie-Themen oder so. Da bin ich, glaube ich, nicht der Richtige, um was zu fragen. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, wo eine individuelle Freiheit auch sehr wichtig ist.
Aber ich meine, da muss man ja ganz klar sagen, den Moment, wo technische Geräte Entscheidungen treffen, den haben wir lange überschritten. Ne? Also man müsste sich jetzt mal überlegen, seit wann es technische Assistenten gibt, Sensoren, die für uns entscheiden oder so.
Aber das Wort Assistent ist entscheidend. Mhm. Ein Assistent entscheidet nicht selber, sondern der assistiert eine Entscheidungsträgerin. Oder
so eine automatische Bremsung in deinem Auto?
Ja. Die sollte dir assistieren. Also für das... Also wenn die automatische Bremsung bremst und der Hintermann knallt auf oder die Hinterfrau, dann wird wahrscheinlich...
Die Regelung deiner Heizung. Da hast du mal irgendwann die Kontrolle abgegeben. Du sagst natürlich noch, ich hätte gerne 24 Grad so, der regelt jetzt aber selber. Hast du dann ein unwohliges Gefühl? Nee.
Nein, ich...
Es ist im Prinzip, wenn eine automatische Bremsung stattfindet, dann hast du vielleicht... Du hast in dem Moment... die Entscheidung nicht getroffen, aber du haftest zu einem gewissen Grad. Du bist damit unterwegs. Das ist mein Problem mit dem sogenannten autonomen Fahren, dass ich Verantwortung angebe für die Handlung, aber die Verantwortung trage. Deswegen bin ich im Moment zum derzeitigen technischen Stand noch kein Freund des autonomen Fahrens. Ich habe oft genug Phantombremsungen, sogenannte, miterlebt, wo ich sage, meine Güte, als jemand, der hinter mir jetzt gewesen wäre, hätte ich mich mächtig aufgeregt. Was war das denn jetzt für ein Scheiß?
Ach, guck.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Angenommen, ich würde, man wäre jetzt so weit, dass dieses autonome Fahren, sei es, dass man sagt, man hat eine Teilautonomie in den Autos und eben für ein übergeordnetes Gerechne, das dann eben auch die Positionen anderer Autos mit einrechnen kann, dass alles irgendwo so im Fluss ist, wäre ich sehr happy, beim Fahren Verantwortung abzugeben. Das tue ich beim Bahnfahren auch und ich liebe es. Ich kann dann einfach meine eigenen Dinge tun, muss mich nicht um den Verkehr kümmern. Ich bin also jemand, der sagt, wenn ich selber in dem Moment die Verantwortung mit abgebe, herzlich gern. Also das muss ich sagen. Nur nach meinen Erfahrungen sind wir halt noch nicht so weit im Straßenverkehr.
Nein.
Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht so nahe dran, wie es immer kommuniziert wird.
Nee, das glaube ich auch. Aber das ist auch die Frage, ne? Also wer haftet denn dann? Ne? Also der Hersteller des Fahrzeugs oder die Person, die die Software programmiert hat? Oder andere? Also das wird ja dann wahrscheinlich, so wie wir, also wie wir das so meistens kennen, zum Beispiel in der Diskussion mit Versicherungen, dann wird sehr darum gerungen, wer hat das denn jetzt eigentlich verursacht, damit die Versicherung möglichst dann nichts bezahlen muss. Und so wird wahrscheinlich dieses Spielchen auch an der Stelle weitergehen.
Ich muss sagen, ich finde diesen Aufbau hier ganz witzig, wenn man da an die Seite guckt, da gibt es so verschiedene Stufen. Also nach der Frage, also dürfen Maschinen für uns entscheiden. Geht los mit automatisiertem Fahren als Beispiel für eine rein, ich sag jetzt mal rein technische Anwendung. Ne? Mhm. Also darf eine Maschine für uns das Auto fahren. Dann gehen wir die nächste Stufe sind Moral Machines, also darf künstliche Intelligenz moralische Entscheidungen treffen? Da kann man ja vortrefflich drüber diskutieren, ne? Welches Leben ist mehr wert und so. Mhm. Und dann geht es nochmal weiter, oder weiß ich nicht, ob noch weiter ist, aber sicherlich ein weiterer Schritt, über den wir uns auch Gedanken machen müssen, Free Speech versus Hate Speech. Nämlich, wie kann man Grundrechte gegeneinander abwägen? Also bräuchten wir sowas wie eine künstliche Überwachung der sozialen Medien, die so sagt, so okay, das war jetzt gegen die Grundrechte, das wird zensiert. Aber so einen Schwachsinn brauchen wir nicht tolerieren. Geht jetzt gegen die Freiheit. Das finde ich hochinteressant, weil wir ja die Frage muss ja wirklich gestellt werden. Also sind die sozialen Medien, ist die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien überhaupt noch, funktioniert das überhaupt noch? Ne? Weil da einfach Roboter Maschinenmeinungen beeinflussen können.
Stimmt, das sind ja nicht nur die Kontrolleure sozusagen der sozialen Medien, sondern auch die Kreatoren. Also die Bots schreiben ja auch selber Informationen da rein. Ja.
Also finde ich, also und hier wird keine Antwort gegeben, gehe ich jetzt mal davon aus, also weil da gibt es im Moment keine Antwort. Das ist wirklich etwas, was gerade, oder meinst du, da ist eine, also Lars...
Wir können ja mal hingehen.
Wir können
mal
hingehen, ja. Also,
vielleicht gibt's, genau. Vielleicht gibt's. Nikolas hat so gute Augen, er hat das schon von da aus gelesen.
Das war mein Pessimismus.
Ja, ich meine, die Fragestellung ist aber natürlich auch... schwierig und aus menschlichen Maßstäben Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen als eine Art nicht definierte Fragestellung, was ist ein Menschenleben weniger wert als zwei, worauf es ja in diesen Weichenstellungsproblemen häufiger geht. Deswegen, es kann sein, dass wir jetzt auf ein etwas stoßen, wo wir sagen, ja, das kennen wir alle schon und darauf gibt es auch keine vernünftige Antwort. Wobei dann irgendwann die Frage kommt halt, ja, wenn du aber das Auto, ja, genau das ist es, was soll das selbstfahrende Auto machen? Wir sehen eine Situation mit einem Zebrastreifen, zwei Menschen sind da drauf, wir sehen ein Auto, das fährt darauf zu, zwei Menschen sitzen drin. Jetzt ist die Frage, was soll das Auto tun? Zwei Menschen sitzen drin. Fährt das einfach geradeaus, sind die Menschen auf dem Bürgersteig tot, da sind kleine Totenköpfe genau, über
den
Menschen. Genau,
zwei Totenköpfe über den Fußgängern, also die außerhalb des Fahrzeugs sind zwei Totenköpfe in der anderen Situation zu den Personen, die im Fahrzeug sitzen.
Was soll das selbstformende Auto machen? Und das ist halt ein großer Automobilhersteller hat gesagt, dass wir in einer solchen Situation erstmal den Käufer unseres Autos schützen.
Das, würdest du als Käufer des Autos auch erwarten?
Ja, das ist...
Ich habe jetzt allerdings entschieden, dass das Auto sterben muss. jetzt sitzen vier Leute im Auto, drei Erwachsene, ein Kind. Und jetzt können die entweder zwei Erwachsene, ein Kind auf dem Bürgersteig totfahren oder die Menschen
aber
sterben.
Aber der ist ein Dieb, ne? Der hat eine Augenbinde. Stimmt. Und einen Sack voll
Gold. Weniger wert oder?
Weniger wert, natürlich. Das Kind wieder, das Kind plus eins und der minus eins.
Also ich hatte sowas im Web mal durchspielen wollen, hab's nicht geschafft, habe nach der x-ten Frage abgebrochen mit einigermaßen gestressten Kopf, weil die Frage für mich nicht beantwortbar ist. Ich kann das nicht.
Du kannst es nicht abstrakt beantworten. Nein, ich glaube, in der konkreten Situation wirst du eine Entscheidung treffen können. Wie auch immer sie ausfällt.
Ja, aber das ist keine rationale Entscheidung, weil du hast ja den Bremsweg nicht mehr.
Genau.
Das irgendwas würde ich dann tun oder würde mein Instinkt tun oder irgendwas in mir tun, aber das ist keine Frage, die ich jetzt beantworten kann, ohne sie erlebt zu haben.
Genau.
Und ich würde sie wahrscheinlich auch nicht begründen können im Nachhinein, warum hast du dich dafür entschieden? Ich würde sagen, ich habe mich nicht entschieden.
Das Auto steht ja hinterher. Also,
ne? Nein, das heißt ja nicht, dass ich eine bewusste Entscheidung
getroffen habe. Okay, was ist... Ja.
Ich habe in irgendeiner Weise gehandelt, das heißt aber nicht, dass ich am Schluss eine rationale Begründung dafür habe.
Und das ist, glaube ich, auch das, was noch immer das Problem ist oder wahrscheinlich auch immer das Problem bleiben wird. Das sind keine Algorithmen, nach denen wir handeln. Wir haben zwar Grundmuster, die unser Handeln beeinflussen und die sind auch oft ähnlich, aber es spielt noch ganz viel da rein, was nicht algorithmisch zu fassen ist.
Und was ich noch eben sagen möchte, diese Situation, die dort entsteht, da ist ja etwas schon vorher gescheitert. Das muss ich eben sagen. Diese Situation hat eine, die Grundlage ist, du sollst immer jederzeit bremsen können.
Ja.
Das ist zwar praktisch kaum einzuhalten, aber in diesen Situationen ist vorher schon etwas passiert.
Genau.
Und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz.
Ja, das stimmt allerdings. Also ich hatte mal als Gedankenexperiment, hatte ich mir mal überlegt, als diese LLM-Maschinen und diese künstlichen Intelligenzen so populär wurden, man sollte vielleicht mal eine Maschine mit den Texten des Alten Testamentes der Bibel und eine Maschine mit den Neuen der Texte des Neuen Testaments der Bibel trainieren und denen dann genau beiden so ein moralisches Problem stellen. Mal gucken, ob das... Mit dem Alten Testament anders entschieden würde als mit dem Neuen Testament trainierten. Ich vermute ja, aber so, ich kann das leider nicht. Also wenn das jemand kann und mir das dann mal das Ergebnis nennen könnte, wäre ich sehr dankbar dafür. Wir haben eine Waage. Es geht offenbar um Abwägen. Wo geht es denn hier drum?
Ich muss mal ganz kurz zu meinem Rucksack. Halt mal mein Mikro.
Ja, Er muss kurz zu seinem Rucksack. Lars, was sehen wir hier? Wir sind noch im roten Bereich. Ich hätte jetzt beinahe gedacht, wir sind schon im Klimabereich, aber nein. Nee. Wir sind noch im Bereich der Entscheidung. Also
genau, wir sehen hier eine Waage. Eine ganz klassische, wie nennt sich das so, eine Balkenwaage. Wir haben Holzgewichte. Mhm. Ich schaue mal gerade. Die ist auch in Waage, wenn ich auf der einen Seite die Gewichte rausnehme. Die andere Seite war eh schon leer. Und hier können wir sagen, wie weitgehend greift das Gesetz in die Meinungsfreiheit ein. Also genau. Es geht.
Wir haben drei Gewichte. Das große ist für sehr, das mittlere für teilweise und das kleine für gar nicht. Genau. Aber wir müssen uns erstmal überlegen, wir haben zwei Teller. Auf die einen kommt die grüne.
Hier gibt es einen Einführungstext.
Ach, wir fangen bei der Einführung an.
Um die Verbreitung von Hass in sozialen Medien zu verhindern, das ist jetzt ein wichtiger Kontext, hat die Europäische Union, EU, neue Regeln für Online-Plattformen eingeführt. Wenn jemand meldet, dass etwas Illegales geschrieben wurde, müssen die Plattformen es überprüfen und löschen.
Ah, ja.
Das EU-Gesetz soll einerseits die Rechte der Personen schützen, die von Hassrede betroffen sind. Andererseits greift es aber auch in die Meinungsfreiheit der NutzerInnen ein. Da es sich um ein EU-Gesetz handelt, ist das deutsche Grundgesetz nicht anwendbar. Stattdessen bilden die europäische Menschenrechtskonvention und die EU-Grundrechte-Charta den rechtlichen Rahmen für den Schutz der Grundrechte im Zusammenhang mit EU-Gesetzen. Mit diesem Exponat versetzt du dich in die Perspektive der durch das Gesetz geschützten und belasteten Personen und entscheidest nach dem Vorbild einer juristischen Verhältnismäßigkeitsprüfung, ob das neue EU-Gesetz angemessen ist oder gegen europäische Grundrechte verstößt.
Boah.
Los geht's. Um die Waage herum stehen 6 Fragen. Bitte beantworte alle durch das Platzieren eines Gewichts auf der Waage. Es gibt kein richtig oder falsch. Bewerte einfach nach deiner persönlichen Einschätzung. Erstens, entferne alle Gewichte von den Waagschalen.
Ja,
und sortiere sie der Farbe entsprechend zurück auf die Kisten. Zweitens, wähle pro Frage ein Gewicht aus, das der Bedeutung des geschützten Rechts der betroffenen Person entspricht und stelle sie auf die farblich entsprechende Waagschale. Und von unserer Perspektive, wo wir jetzt stehen, wir gucken von der Stirnseite auf die Balkenwaage, haben wir auf der einen Seite eine Farbe, auf der anderen Seite eine andere Farbe. Das ist wohl das Für und Wider. Mhm. Und jetzt geht man alle Stationen einmal durch und legt Gewichte auf und schaut.
Boah, also die erste Frage ist, schüchtert die Löschung Nutzerinnen ein, ihre Meinungsfreiheit auszuüben? Die Löschung? Ja, wenn ich genau weiß, wenn ich das und das schreibe, dann werde ich gelöscht.
Naja, wenn dir das ein paar Mal passiert ist, hast du vielleicht irgendwann eine innere Schere, dass du sagst, ich schreibe es gar nicht erst mehr.
Genau, wird ja sowieso gelöscht.
Ich pendle zwischen wahrscheinlich und vielleicht.
Ja, ich hätte auch wahrscheinlich vermutlich gesagt, aber vielleicht bin ich auch mit.
Gut, dann nehmen wir den Großen.
Wahrscheinlich, gut. Zweimal wahrscheinlich. So, wie wichtig ist die Meinungsfreiheit für die Demokratie?
Sehr wichtig, würde ich sagen.
Sehr. Würde ich auch sagen, sehr.
Noch ein fetter.
Und wie weitgehend greift das Gesetz in die Meinungsfreiheit ein? Ja, da müsste man ja das Gesetz.
Ja, das ist dieses Gesetz gegen
Hassrede. Ja, aber das muss ja auch noch ausgelegt werden. Du musst ja wissen, wenn ich jetzt sage, der Papst ist ein Arschloch, wird das dann gestrichen oder nicht?
Ja, gut, das ist.
Teilweise vielleicht.
Teilweise würde ich sagen, ja.
Gut, haben wir auf die Waage gelegt. Jetzt
kommt die andere Seite.
Genau,
wahrscheinlich die andere Seite. Vermutlich ist das die Einschränkungsseite und das andere ist die eher positive.
Wie wichtig ist der Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen? Sehr, teilweise sehr oder gar nicht?
Ich würde den sehr hoch setzen.
Ja, das Schutzbedürfnis ist sehr hoch, würde ich auch sagen.
So, hoppala. Fördert die Anonymität im Internet Hassrede?
Ja.
Muss man wahrscheinlich tatsächlich so annehmen. Aber
einige Sachen gefallen mir nicht, aber es ist so, ja. Also es ist.
Was damit aber implizit wird, ist, es muss die Klarnamenpflicht eingeführt werden, weil dann hört das auf mit der, mit der Hassrede. Und das ist auch falsch.
Ich bin sehr für die Anonymität im Internet, aber es gibt Nachteile, die ich nicht leugnen kann. Ja. Also die Anonymität, dass sie ein fördernder Faktor für Hassrede ist, würde ich sagen, ne? Wahrscheinlich schon.
Also das große Gewicht. Und die dritte und letzte auf dieser Seite. Kann Hassrede zu sozialer Ausgrenzung führen? Ja, wahrscheinlich.
Ich würde auch sagen, wahrscheinlich. Das würde ich sagen, nicht nur vielleicht.
Genau.
Wegen so. Hassrede sind ja nun Leute wirklich schon so in so einer Ächtung gelandet.
Ja.
So, dann haben wir also hier dreimal
das dicke
Gewicht.
Gegen zweimal das dicke und einmal das kleine oder so, mittlere.
Wir haben jetzt ein leichtes Übergewicht dadurch auf der Seite, dass das Gesetz einen Vorteil, dass es schwerer wiegt, also im positiven Sinne. Also dass der Nutzen des Gesetzes überwiegt, so würde ich das Ergebnis jetzt dann deuten.
Ja, würde ich auch so sehen.
Genau. Allerdings es ist ein relativ knappes Ergebnis. Es geht nur um ein Drittel Gewicht.
Ja. Erstaunlich. Na ja, gut, es ist ja auch eine schwierige Gratwanderung. Sonst wäre es ja einfach. Einfach zu sagen, ja hier, ja. Wir dürfen hier jetzt keine Pistolen mit uns rumtragen. Mhm. So, einfach. Mhm. Da müssen wir nicht drum streiten.
Ich war mal in Brüssel in einem, soll man es Museum nennen, in einer Einrichtung der Europäischen Union, wo es dann auch darum ging, im Prinzip Gesetze oder Verordnungen oder irgendwas zu finden, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Damit wollte man wohl verdeutlichen, dass das alles nicht so einfach ist, dass man eben an der Stelle sagt, ja, wir machen das jetzt einfach mal, sondern dass es Konsequenzen hat. Dass es so Bäume gibt, die da runterlaufen, im Prinzip, was dann passiert. Und ich weiß gar nicht, wie viele Durchläufe an diesem Ding durchgespielt, um dieses Problem zu lösen. Ich habe es nicht geschafft, am Schluss ein Ergebnis zu erreichen, wo man sagen würde, jetzt haben wir irgendwas erreicht. Und ich bin so frustriert daraus und habe irgendwie noch so gedacht, von wegen, das ist wahrscheinlich nicht das, was man mir eigentlich hat zeigen wollen. Ne? Sondern ich vermute ja, man wollte mir eigentlich zeigen, es ist schwierig, aber wir kommen irgendwie zueinander. Das hat bei mir in dem Moment leider gar nicht geklappt. Das ist, aber wir sehen das hier auch. Es ist verdammt nah beieinander gewesen, und wieder. Mhm.
Das ist irgendein Politiker, der jetzt aus dem EU-Parlament ausgeschieden ist, hat da, glaube ich, auch ein Buch geschrieben und darin sich ausgedrückt, dass es eine unglaublich schwierige Angelegenheit ist, auf der europäischen Ebene Kompromisse zu finden und dass es kein Spaß macht, aber dass es aus seiner Sicht tatsächlich unumgänglich ist, denn nur so ist es überhaupt möglich, Regeln zu schaffen.
Ach, ist das das Buch von dem Menschen mit dem Hoodie immer? Wie heißt er denn?
Ja.
Der bei für die Partei da war, ne? Ja,
genau.
Ja. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Ja. Links, egal. Komm, wir gehen mal ins Klima.
Ich finde es interessant, ne? Also die Ausstellung hat irgendwie angefangen, ein Licht darauf zu werfen, wie wichtig die Freiheit ist. Und jetzt gehen wir in die Bereiche, wo muss möglicherweise Freiheit auch eingegrenzt werden oder eingeschränkt werden. Also wir hatten es gerade bei der Hate Speech. Und jetzt sind wir beim Klimawandel. Da ist natürlich auch die Frage, müssen wir mit Blick auf die kommenden Generationen möglicherweise die Freiheit heute einschränken und sagen, es kann nicht jeder so viel verbrennen, wie er möchte, sondern wir müssen möglicherweise diese Freiheit auch einschränken und dann Nachteile in Kauf nehmen.
Und das wird hier schön überschrieben mit von der Freiheit, nicht auf Kosten anderer zu leben. Also wenn ich Dinge in Anspruch nehme, die dann andere ausbaden müssen sozusagen, dann beschränke ich ja deren Freiheit möglicherweise.
Da komme ich nämlich ganz zu diesem Ding, was wir als Kinder schon gehört haben. Ne? Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit anderer beginnt. Keiner hat gesagt, dass das nicht über die Zeit auch gilt. Mhm. Ja. Dass meine Freiheit jetzt auch Menschen in der Zukunft nicht schaden darf. Das heißt, vielleicht habe ich diese Freiheit gar nicht oder vielleicht sollte ich sie nicht haben.
Ja.
Das nur bislang hatte ich sie, zumindest wurde nichts geahndet oder gedeckelt in irgendeiner Weise. Und jetzt, wo man darüber spricht, weil wir Notwendigkeiten haben, zum Beispiel durch die Klimakatastrophe oder ähnliches, fühlt es sich wie eine Einschränkung an, weil man uns etwas wegnimmt, von dem ich sage, etwas, was wir vielleicht auch in der Form gar nicht hätten haben sollen. Vielleicht. Möglicherweise.
Also ich habe vor kurzem mal wieder so Dokumentationen über die Industrialisierung des Ruhrgebiets gesehen. Also ich gucke ab und zu mal so historische Filmchen, die ja auf den einschlägigen Videoportalen auch immer wieder zu finden sind, ganz gerne. Und wenn man dann so sieht, mit welchem ungebremsten Fortschrittsglauben oder oder Nutzungsglauben. Also zum Beispiel in Hattingen wurde einfach die Ruhr umgelegt, weil das Stahlwerk mehr Platz brauchte. Da hat man einfach, wir graben dann mal hier.
Das war überhaupt keine Frage, dass das man das macht. Ne?
Da ging es eher darum, wie schnell ist man oder wie sorgfältig oder
und so. Das will ich mal, zu der Zeit hätte irgendeiner gesagt, ja, aber dieser eine Fisch, der würde dann möglicherweise aussterben.
Geh weg mit deinem Fisch. Also da war ja nicht weg. Also die nicht wir, aber die Gesellschaft kam ja sozusagen aus einer Kriegszeit, aus einer Verzichtszeit, und dann begann dieser Aufschwung. Plötzlich waren dann wieder Ernährung war kein Problem, man konnte in Urlaub fahren und so weiter. Man könnte ja sogar, wenn man wollte, sagen, ja, dieser Wiederaufbau war eine Notwendigkeit und auch dieser sorglose Umgang mit den Ressourcen war auch ein Stück weit Notwendigkeit. Und wir haben erst jetzt die Freiheit zu sagen, wenn wir uns selber beschränken, wir gehen da nicht tot. Wir können ja immer noch. Wir verschieben sozusagen. Wir machen Strom nicht mehr aus Kohle, sondern wir nehmen Sonne und Wind. Das hat sich inzwischen ganz gut entwickelt. Wir müssen auch nicht mehr darüber nachdenken, wie könnte das wohl gehen, möglicherweise. Nutzen wir einfach die Ressourcen. Wir haben die Freiheit, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben die Freiheit, Reaktoren stillzulegen. Ist doch eigentlich auch schön, dass man
das. Wir haben auch mal die Freiheit, nicht auf sich zu fahren, sondern eben auch auf Generationen. Ne? Zu sagen, wir garantieren auch schon, dass es den nachfolgenden Generationen gut ist.
Aber das haben wir schon seit dem Club of Rome. Wir haben doch irgendwann mal. Wann war das? Ich weiß nicht. Über 50 Jahre hätte man das schon machen können.
Ja, ja, gut, aber da waren, wie du gerade schon gesagt hast, da waren die. Die Prioritäten andere. Und möglicherweise kann man das auch verstehen. Ne? Deswegen auch nochmal zurück zu diesem Gedanken mit der Demokratie und den Prinzipien, die da gegenübergestellt worden sind. Wer sagt, dass Prinzipien in Stein gemeißelt sind? Ne? In den 50ern, 60ern ging es erstmal darum, dieses Land wieder nach vorne zu bringen und wieder einen gewissen Wohlstand zu sichern. Völlig okay, dass da das Prinzip ist, dann erstmal Wirtschaftswachstum. Mhm. Aber möglicherweise sollten wir Wirtschaftswachstum mit Blick auf Nachhaltigkeit, möglicherweise ist das jetzt das neue Prinzip. Was nicht unumstößlich sein muss, aber ich fände es halt ganz gut, wenn es demokratisch ausgehandelt wird.
Ja, und diese Idee des endlosen Wachstums, das ja dann doch irgendwie keine tragende Idee ist. Also Wachstum, unendliches Wachstum geht nicht. Also es muss
zumindest nicht in einem geschlossenen System.
Genau, ne? Genau. Also bei gleichbleibenden Ressourcen wird es nicht funktionieren. Mit einem geschlossenen System geht es nicht. Ja, dann kommen die Leute und sagen, ja, dann hat der Herr Musk ja recht, wir müssen zum Mars ausweichen. Naja, das ist die große Lösung. Nee, aber von der Freiheit nicht auf Kosten anderer zu leben, bedeutet halt vielleicht zu sagen, ich habe zwar Möglichkeiten, aber ich trete vielleicht von den Möglichkeiten absichtlich zurück. Ich habe die Freiheit zum Verzicht. Vielleicht kann man das ja auch positiv drehen. Wenn ich heute auf den Fleischkonsum verzichte, dann muss ich nicht befürchten, dass ich da körperliche Einschränkungen erleide, sondern ich kann das durch andere Angebote ersetzen, problemlos.
Ja, ich finde eigentlich gut wieder, wir kommen immer wieder zu eurem Satz zurück, ich habe so lange Freiheit, wie ich die Freiheit anderer nicht einschränke oder beeinflusse, beeinträchtige. Also das ist ja hier wieder der Fall.
Ja,
ne?
Natürlich, wie Lars sagt, über die Zeit. Ne?
Genau, ja. Also in dem Fall steht hier, und mein Verhalten hat Auswirkungen. Das muss man einem einfach mal klar machen. Ne? Also so zu leben, wie wir im Moment leben, können wir nicht getrennt von der restlichen Welt sehen. Wir können halt nicht sagen, uns geht's gut, ist alles super, macht ihr anderen, was ihr wollt, aber wir leben so weiter, weil so wie wir leben, können halt nicht alle auf diesem Planeten leben. Und damit schränken wir natürlich in gewisser Weise schon deren Freiheit ein in dem Moment.
Deren Entwicklungspotenziale und damit deren Freiheiten, ja. Ich würde sagen, wir machen es ja teilweise so. Uns geht es ja hier so gut, weil es, das haben wir auch schon mehrmals.
Ja, ne? Produkte halt günstig woanders produziert werden, oder?
Ja, genau. Ein T-Shirt kostet hier 10 Euro oder noch weniger. Oder um Rammstift 2 und dann die Differenz muss ja irgendwo herkommen. Aber das hatten wir letztes Mal oder beim vorletzten Mal oder beim vorvorletzten Mal. Ich habe das Gefühl, wir stehen immer wieder an den gleichen Knackpunkten. und sehen sie aus verschiedenen Perspektiven. Sie werden uns hier aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Aber die Kernprobleme oder das Kernproblem, möglichst den Planeten nicht zu ruinieren durch unsere Anwesenheit, das bleibt eigentlich immer das Gleiche.
Mhm. Ja. Das finde ich auch so perfide an der Geschichte, was gelegentlich gesagt wird. Von wegen, in der Zukunft wird man dieses Problem besser lösen können, deswegen machen wir jetzt einfach mal so weiter. Es gibt auch eine Regierungspartei, die dieses Ding relativ mehr oder weniger offen vor sich herträgt. Wo ich dann sage, so, ihr habt da nicht nur ein Problem, das wir euch da hinschmeißen, sondern auch noch die Aufgabe, selber damit klarzukommen. Und von dem wir auch nicht wissen, ob es überhaupt geht. Wir glauben das jetzt einfach oder wir behaupten, dass wir das glauben.
Ja, ihr habt ja schlaue Ingenieure und Ingenieurinnen, die werden schon die Supermaschine dafür.
Ich finde also die Denkweise von wegen, wir wissen genau, dass wir hier gerade Mist bauen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Wir wissen gerade, dass wir Mist bauen. Wir hören aber damit nicht auf, weil wir glauben, das kriegt ihr schon irgendwo alleine hin in der Zukunft. Yeah. Das ist also ein Denkmuster oder wie man das nennen soll, das mich wirklich über alle Maßen ärgert. Weil wie ignorant kann man sein? Entschuldigung, aber...
Ja. Das, ja. 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 Das erzeugt... Oh nein, Zeit für ein Update.
Jetzt ein Neustart. Zum Glück kann man anscheinend nicht drauf drücken.
Aber er performiert noch.
Also ja, hier kann man noch. Der Bildschirm hier zeigt ist ein Exponat von einer Update-Meldung.
Es ist Zeit für einen Neustart. So, lass uns noch einmal ganz rumgehen. Ja. Hinter die Tafel, das ist dann die allerletzte Station. Oder die allerletzte... Nein, das ist sogar schon Plus. Das ist nicht mehr... hier ist Outro. Das, was eigentlich immer am Ende kommt, nämlich der eigene Anteil, den hatten wir zwischendurch schon, wo man zum Grundgesetz seine eigenen Grundgesetze schreiben konnte. Hier kommt auch frische Luft rein, genau. Hier wird also nochmal sozusagen auf die Person runtergebrochen. Also man kann sich selber nochmal reflektieren. Was bedeutet Freiheit für dich? Hier ist so eine Kabine aufgebaut.
Da wirst du, glaube ich, aufgezeichnet. Wir wollen dir die Chance geben, in Video und Ton deine ganz eigenen Gefühle und Gedanken beizutragen.
Speak freely in angry language you prefer.
Und die Sachen werden alle unter freiheitsarchiv.de dann sichtbar gemacht. Wenn ich aber jetzt hier sehr, sehr radikale Ideen äußere, werden die dann möglicherweise nicht veröffentlicht?
Ich vermute, dass Dinge, wo es strafliche, rechtliche Relevanz gibt, nicht veröffentlicht werden dürften. Ja. Und dass sie deswegen dort eine Zensur, Ausrufungszeichen, ausgeübt wird.
Ist das Zensur?
Ja, deswegen betone ich das, so ironisch, weil Betroffene, die irgendwelchen, sagen wir mal, rechten Mist zum Beispiel da reinquatschen, dann sicherlich von einer Zensur sprechen wollen. Man darf das ja nicht mehr sagen.
Ja, richtig, ne?
Das ist ja das Verhaltensmuster, das sich dort gerne abzeichnet.
Da ist eine kleine Bank. Wollen wir uns da hinsetzen für ein kleines Resümee? Ja. Ich glaube, wir sind an der Stelle, dass wir das machen könnten. Ja? Du auch?
Ja, klar. Ja, gut. Dann lass den Nikolas mal eben vor, sonst verheddern wir uns.
Ach so.
Und jetzt musst du
dich. So geht's auch. Genau. Gut, guck mal.
Oh, das ist aber schön.
Oh, wir kommen ja gar nicht wieder hoch. Wir sitzen hier genau vor einem Schild, da steht, deine Gedanken sind frei. Gut, ja.
Könnte ja nicht besser sein hier als letzter.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Da muss ich an einen winzig kleinen Comicstrip denken, so einen mit, ich glaube, der hat nur ein einziges Bild. Und da ist ein Mensch, der pfeift ein Lied. Man hat so gespitzte Lippen und eine kleine Musiknote davor. Und in Gedanken, also man sieht so eine Gedankenblase, er singt es nicht laut, steht, die Gedanken sind frei. Und hinter ihm läuft jemand her mit so ein bisschen so einer Art Agenten-Outfit und so einem kleinen Apparat auf dem Kopf mit zwei Antennen dran. Und der hat eine Gedankenblase, da steht drin, denkste.
Ich finde diese Aussage einerseits schön, andererseits aber auch völlig unsinnig. Denn natürlich sind meine Gedanken frei. Ich kann doch jetzt denken, ich erschieße Person XY. Das ist strafrechtlich nicht in Ordnung. Aber wer will mich denn daran hindern? Solange wir keine Gedanken lesen können, kann ich doch denken, was ich will. Natürlich sind meine Gedanken frei. Es hat ja keine Konsequenzen, wenn aus meinen Gedanken Handlungen folgen. Oder ich meine, also zum Beispiel Meinungsäußerungen. Also, dass meine Meinung nicht frei ist. Nein, wir haben, Quatsch. Wir haben Gedankenfreiheit, wir haben keine Meinungsfreiheit. Oder? Oder war das der Unterschied zwischen deutschem und amerikanischem Gesetz? Oh, jetzt komme ich wieder. Freedom of speech ist die Meinungsfreiheit, glaube ich. Ne? Oh, jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen. Aber was ich sagen wollte ist, dass mir jemand sagt, ja, du darfst denken, was du willst. Da kann ich doch nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, wie willst du denn verhindern? Das ist doch eigentlich, klingt so großartig, ist doch gar nicht so großartig.
Geht natürlich noch weiter darunter, dann sprich frei über deine Gedanken, Gefühle oder Ideen zum Thema ja. Freiheit. Da wird es natürlich dann schon wieder, da kommt der nächste Schritt, ja.
Okay, ich habe mich ein bisschen vergaloppiert, aber wir kommen vielleicht zum Fazit. Wir sind jetzt dieses Schiff da einmal abgelaufen, 100 Meter zum Thema Freiheit. Wir konnten uns vorher nicht so ganz genau vorstellen, wie kann man das überhaupt in Exponate gießen. Wir haben festgestellt, es gibt 7 Bereiche, in die man das versucht hier. Man hat versucht, aus dem Blickwinkel der Wissenschaft auf den Begriff der Freiheit zu gucken. Ist das gelungen, Nikolas?
Also es ist sehr abstrakt diesmal, muss ich sagen. Ich näher mich erstmal so vom Einfachen dieser sehr komplexen Frage. Es ist sehr abstrakt diesmal, muss ich sagen. Meine Familie kommt hier gleich auch noch hin. Tochter ist 9, Sohn ist 15. Ich weiß nicht. Also wir hatten schon mal Ausstellungen, die sind für jüngere Zielgruppen auch gemacht. Also ich würde sagen, diesmal ist es wirklich, geht schon zur Sache. Also der Begriff Freiheit, den muss man sich erarbeiten, glaube ich, oder? Mhm. Also der sagt einem als 10-Jähriger noch nichts. Als 15-Jähriger vielleicht noch nichts. Ich finde aber trotzdem gut, dass man sich hiermit beschäftigt, denn wir sollen ja mit 16, mit 18 wählen. Muss man ja natürlich schon erkennen, dass Freiheit ein schützenswertes Gut ist. Und das, muss ich sagen, ist ja eigentlich ganz gut gelungen. Also wir fangen, wenn wir die Ausstellung jetzt nochmal durchgehen, wir fangen an mit dem Begriff, was ist Freiheit, wann wurde Freiheit verteidigt, warum ist es wichtig, Freiheit zu haben, wo wird möglicherweise Freiheit auch eingeschränkt, um die Demokratie, die wehrhafte Demokratie zu wahren. Mhm. Also ich finde den Aufbau super. Und es waren schon extrem viele Denkanstöße. Ne? Also ich glaube, wir gehen nachdenklich hier raus, muss ich sagen. Also das ist so eins der Themen, die wirklich so in den letzten 4 Jahren für mich wirklich an Bedeutung gewonnen hat. Diese Wahrung oder diese Bewahrung der Freiheit. Wir wollen die Freiheit beschützen, müssen damit aber natürlich auch gegen die Feinde der Freiheit vorgehen. Aber ohne die Meinungsfreiheit zu gefährden, das ist ja kein, da gibt es ja kein Patentrezept. Ne? Das ist extrem schwierig. Diese Fragen hier mal aufgeworfen zu haben, finde ich super spannend. Es gibt keine Antworten, glaube ich. Also wir haben jetzt die Station nicht durchgespielt. Möglicherweise sind uns Dinge auch entgangen.
Wie immer.
Aber dieses Schlaglicht mal zu setzen, ne? Diesen Leuchtturm zu setzen und zu sagen, der Begriff Freiheit ist auch ein wissenschaftliches Thema, was wir untersuchen und im Auge haben müssen, finde ich wichtig.
Oder dass die Wissenschaft dabei auch helfen kann, diesen Begriff irgendwie handhabbar zu machen, greifbar zu machen, diskutierbar zu machen, besprechbar zu machen. Mein Gedanke, als ich hier an Thema Freiheit gedacht habe, habe ich automatisch habe ich mich gefragt, wo hast du denn Unfreiheit erlebt? Ich habe das ja eingangs gesagt, hier beim Wehrdienst. Aber natürlich habe ich auch Unfreiheit erlebt in dem, was wir hier in Deutschland Lockdown bei der Corona-Zeit genannt haben. Das war ja im Vergleich zu anderen Ländern immer noch sehr harmlos. Aber ich habe damals so gesagt, ich bin eigentlich vom Typus her ein Stubenhocker und ich sitze ganze Wochenenden gerne zu Hause und gehe nicht vor die Tür. Aber in dem Moment, wo man sagt, du darfst nicht vor die Tür, hatte ich einen wahnsinnigen Drang, nach draußen gehen zu müssen, wo ich auch schon dachte, das ist doch schizophren, was macht denn dein Gehirn jetzt eigentlich mit dir? Und da habe ich Freiheitseinschränkungen tatsächlich auch mal gespürt oder auch ne, bei der Suche nach dem Klopapier, dass du das einfach nicht einfach beliebig auf dem Weg nach Hause mal eben im Laden rechts oder links kriegst. Da musstest du schon dich bemühen. Und da zu merken, wie ich sagte, mit der Gesundheit, ich merke erst, was es eigentlich heißt, frei oder gesund zu sein, wenn es nicht mehr da ist. Ich merke es nicht, wenn es da ist. Und das ist ja meistens so. Deswegen ist das so selbstverständlich. Es ist manchmal gar keine Gedanken drum. Ja, jetzt, wenn politische Strömungen aufkommen, die das erkennbar in Frage stellen, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ich bin schon wieder bei der eigenen Geschichte. Vielen Dank für deine Bewertung. Lars, was sagst du denn zu der Ausstellung hier?
Ich weiß nicht genau, wie ich das in Worte fassen soll. Also es ist ziemlich genau das eingetreten, was ich befürchtet habe bei diesem Thema.
Ist nicht eingetreten?
Ist eingetreten. Okay. Also ich stelle mir halt das Thema Freiheit im Prinzip eine große, unendliche Fläche vor. Und das Einzige, was du darauf werfen kannst, sind einzelne Schlaglichter, einzelne Scheinwerfer, die auf einzelne Punkte zeigen. Und die sind auch noch für Mensch zu Mensch unterschiedlich in der Wahrnehmung. Und ich finde es einen sehr guten Versuch, was man hier macht mit den Exponaten. Die geschichtliche Bewertung und so weiter, Beispiele zu geben, wie man Freiheit wahrnehmen kann oder was man als Freiheit wahrnehmen kann. Eben auch aufzuzeigen, Freiheit ist vielleicht nicht ein unerschöpfliches Ding. Ich kann nicht einfach machen, was ich will. Es gibt halt irgendwo eine Grenze, was ich als Kind, genau wie du, Martin, schon gehört hast, war, es hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt, ist für mich immer noch eine ziemlich, für mich persönlich eine recht glaubwürdige Maxime, mit der ich arbeiten kann. So, du hast sie persönlich für dich anders wahrgenommen. Da merken wir schon, wie individuell das ist.
Ja, aber erst später. Am Anfang habe ich das auch für hilfreich empfunden. Ja, also, oder auch so als normal eigentlich. Weil ich dachte, das macht automatisch jeder. Das ist eine Maxime, die sehr gut funktioniert, wenn alle in gleicher Art und Weise darüber nachdenken. Aber sobald einer die Freiheit überschreitet...
Ja, aber ich kann nicht für mich davon ausgehen, dass der andere das per se tun wird. Deswegen gibt es mir nicht das Recht, meinerseits dagegen zu verstoßen.
Nee, das stimmt.
Deswegen kann ich am besten immer noch danach handeln und hoffen, dass es möglichst viele andere auch so tun. Aber was du gesagt hattest, bei dir kam dann irgendwann an, andere sind wichtiger als ich. So habe ich dieses Ding eben nie wahrgenommen. Ja. So, und das ist, ich wiederhole mich leider sehr drastisch heute.
Das macht doch nichts. Wiederholung ist die Mutter der Gelehrsamkeit.
Oh, ich will ja niemanden belehren hier. deswegen, es fällt mir so ein bisschen schwer, diese einzelnen Schlaglichter zu bewerten. Ich fände es aber einen sehr interessanten Querschnitt, sagen wir es so. Ne? Mal ist es mehr und mal weniger mit meiner eigenen Definition oder Wahrnehmung des Thema Freiheits verknüpft. Einige Sachen haben wir gar nicht gesehen. Wir haben also zum Beispiel einige Dinge, die also mit dem Umgang mit den Juden im Dritten Reich, mit diesen schrecklichen Taten zu tun hatten, haben wir heute gar nicht angesprochen.
Stimmt,
dazu gibt es auch ein Exponat dazu. Also
mit dem blöden Slogan über dem Lager, da kommt ja der Wort Freiheit auch ganz drin vor.
Ganz furchtbar, oder? Ja.
Oh, ja.
Also wir haben heute längst nicht alles gesehen, als Querschnitt, um es, wie Nikolaus schon sagte, als Gedankenanstoß mitzunehmen, nachzudenken. Es ist cool, es ist allerdings so, dass mein Nachdenken über die Welt diese Dinge sowieso sehr stark umfasst. Mhm. Also ich für mich nehme nicht viel Neues mit, das heißt aber nicht, dass ich schlecht finde. Also, sondern viele der Überlegungen, die man hier sieht, die hatte ich halt eh, so müsste ich sagen.
Aber es bestätigt dich auch ein Stück weit in dem, wie du die Sache...
Und es bestätigt mich darin, dass es offenbar Fragestellungen sind, mit denen ich mich nicht alleine beschäftige.
Ja, das stimmt. Man sieht, dass das andere auch und sogar aus dem Wissenschaftsbereich machen. Dankeschön. Ich will da gar nicht so viel ergänzen, weil das deckt eigentlich schon auch meine Wahrnehmung ab. Ich stell mir gerade vor, wie die Leute, die das Ganze hier konzipiert haben, bei einer Planungssitzung zusammengesessen haben und jemand sagte, ich weiß, was wir als nächstes Thema machen. Wir machen das Thema Freiheit. wie viele Leute da vielleicht so, ach du Scheiße.
Was machen wir denn da?
Was sollen wir denn jetzt damit anfangen? Weil das wäre so eine, also das war mein erster Gedanke, als ich gelesen habe, MS Wissenschaft zum Thema Freiheit. Boah, was soll das denn werden? Und dafür, dass ich so gar keine Idee gehabt hätte, wenn ich an der Stelle der Planerinnen und Planer gewesen wäre, muss ich sagen, Hochachtung, was die daraus gemacht haben. Echt, das nach diesen 7 Feldern aufzuteilen, wo das ganz selbstverständlich zu sein scheint, dass man Gleichheit und Freiheit, Demokratie und Freiheit, Wissenschaft und Freiheit, Digitalisierung und Freiheit etc. etc., dass man das so als Denkpaare bildet und dazu sich was ausdenkt oder ausdenken lässt. Tolle Idee, einfach eine große, ich feiere diese Idee und sie kommt zum guten Zeitpunkt, 75 Jahre Grundgesetz, 35 Jahre deutsche Einheit und
Mauerfall.
Mauerfall, genau, richtig, deutsche Einheit ist ja erst danach gekommen und sie kommt in einer Zeit, wo tatsächlich, das haben wir erlebt, viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um für Freiheit und Demokratie positiv sich einzusetzen. Nach dem, was wir da in den Berichten des letzten Jahres so gehört hatten, hatten wir ja am Anfang des Jahres wirklich eine Massenbewegung auf den Straßen. Das ist schon wieder vergessen inzwischen. Aber ich glaube, das hat auch irgendwo Nerv getroffen. Und insofern trifft diese Ausstellung auch einen Nerv. Wenn auch nicht was Neues wirklich dabei ist, sondern es ist, aber wir sind ja auch schon ein paar Jahre auf diesem Globus. Und wenn wir denken, es richtet sich wieder an die jüngere Generation, da ist dein Einwand, Nikolas, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie komplex 14-Jährige denken können. Es gibt 14-Jährige, die schnappen sich dicke Schinken der Weltliteratur und lesen die durch, als wenn das nichts wäre. Ich kann das gar nicht so einschätzen. Du hast zwei Kinder, du weißt das vielleicht besser.
Ich bin gerade so ein bisschen hängen geblieben an dem, was du gesagt hast, so ja, aber viel Neues ist ja jetzt nicht dabei, ne? Irgendwie so 75 Jahre, wir wissen ja, was Freiheit bedeutet, wir wollen, also wir hatten jetzt ein paar Beispiele.
Wir wollen wissen, dass wir es nicht wissen.
Oder so, ja.
Ne? Ich habe gesagt, ist die Gesundheit, keine Ahnung, ich kann nur sagen, wenn es nicht da ist.
Also ich könnte mir halt vorstellen, dass manche Leute, also da habe ich auch drüber nachgedacht, also diesen Aspekt von dir, der ist wirklich gut, dass man sagt, so man muss mal, wenn man jetzt am Eingang, bevor man diese Ausstellung gesehen hat, wenn man die Leute fragt, so was ist das Wichtigste für dich in deinem Leben, was ist am schützenswertesten, würden sicherlich Leute sagen, Gesundheit, Wohlstand, keine Ahnung, was Leute antworten würden. Ich bin mir nicht so sicher, wie viele Leute Freiheit antworten würden. Und da mal wieder zu sensibilisieren und zu sagen, pass mal auf, die Freiheit ist die Basis von allem. Also die Gesundheit bringt dir nichts, wenn du im Knast sitzt.
Mit einem gebrochenen Bein im Knast ist schon noch schlechter als ohne gebrochenes Bein.
Hey, aber die liegt dem allen zugrunde eigentlich. Ja. Ne? Wohlstand bringt dir nichts, wenn du keine Freiheit hast. Ne? Wenn die Leute dir dann sagen, wie du, also mit Einschränkungen. Also muss man, aber das ist so ein von daher finde ich es ganz gut, wenn dieser Begriff nochmal
als Grund
nach vorne geholt wird. Genau. Ja, also vergesst das nicht, dass das schützenswert ist. Also ja, wir müssen darauf achten, dass auch die Wirtschaft wächst und Wohlstand gewährleistet ist, aber denkt auch bitte an die Freiheit.
Ich muss das sagen. Gerne, wir haben ganz am Anfang davon gesprochen, dass wir eben von unserer Perspektive sprechen, wir drei jetzt gerade. Ja, vergesst nicht, dass ihr diese Freiheit gerade habt. Ich glaube, genau deswegen wird sie vielleicht häufig nicht genannt werden, weil wir erleben sie als Standard.
Das ist
der Punkt. Das ist unser Lebensstandard. Jeden Tag leben wir sehr, sehr frei. Das gilt eben nicht allen so. Das heißt, unsere Sorge betrifft dann eher sowas wie Gesundheit und Wohlstand und solche Sachen, weil wir die Freiheit haben und wir nehmen sie als so selbstverständlich wahr, dass uns normalerweise im Alltag auch nicht unterkommt, von wegen, die ist in Gefahr für uns.
Ja.
Nikolas, entschuldige bitte.
Nee, das ist sehr gut, weil das ist die Überleitung zum zweiten Punkt, der mir noch in den Kopf kam, ist nämlich, und das finde ich ist hier auch ganz gut gezeigt worden, ist, dass Freiheit kein Status quo ist. Also wir haben das mal irgendwann ausgehandelt und wir wissen, wir wollen jetzt keine Sklaverei haben und wir wollen irgendwie, Frauen und Männer sind gleichberechtigt und du darfst dir deine Religion frei wählen. Haben wir alles ausgehandelt, könnte man sich jetzt auf den Standpunkt stellen, ja haben wir doch, wissen wir ja, nach dem wir uns ausrichten müssen. Und da finde ich auch ganz gut, dass hier dieser Spin gemacht wurde, zu zeigen, dass die Gesellschaft ist im Wandel und damit müssen wir auch immer wieder diesen Freiheitsbegriff aushandeln und sagen, was heißt das eigentlich? Ne? Also wenn man jetzt hier den Klimawandel am Ende uns anguckt, ne? Oder auch die Pandemie, ne? Wir können ja drüber reden, wie haben wir darauf reagiert? Natürlich wurden Freiheitsrechte eingeschränkt. Ja. Haben wir da gut reagiert, haben wir da schlecht reagiert? Da wird es kein Schwarz oder Weiß geben, da wird man sagen, da hat man an manchen Stellen sicherlich überreagiert, an manchen Stellen hat man genau richtig reagiert oder war zu zögerlich. Das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden, dass wir das aushandeln und für die Zukunft dass wir daraus was lernen, dass die Wissenschaft da drauf guckt, auf diesen Begriff und wir daraus dann halt für die Zukunft lernen. Also kein Status quo, auch kein Prinzip in dem Sinne, was irgendwo festgemeißelt ist, sondern was immer wieder ausgehandelt werden muss und wo wir agieren müssen, ne? Wo wir möglicherweise Freiheit einschränken müssen, nicht möglicherweise, sondern es muss in gewissen Feldern muss Freiheit eingeschränkt werden. Und das ist Leben, gelebte Demokratie, das ist gelebte Wissenschaft. Und das hier mal zu sensibilisieren, ne? Da sind wir alle in der Verantwortung, uns diesem Diskurs zu stellen und da mitzudiskutieren und uns eine Meinung zu bilden und damit zu helfen, das zu verteidigen. Finde ich eigentlich ganz gut gelungen.
Schön, schönes Schlusswort.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also Schluss.
Doch, oder was? Du bist so nachdenklich, möchtest du noch ergänzen?
Ich so allmählich, frische Luft wäre allmählich gut, aber was mir noch so einfällt, während wir die ganze Zeit so sitzen, also wir sitzen vor dieser Box, in der man die eigene Stimme aufbewahren kann, mit Ton, Videoaufnahme ist möglich für das Freiheitsarchiv, wir sprachen gerade drüber und mir fiel dann auf, das ist jetzt aber nach dem, was Nikolas sagte, jetzt eher die banale Schiene, dieses deine Gedanken sind frei, da haben wir gerade drüber gesprochen. Wenn ihr mal auf die Typografie achtet, dann ist Gedanken und frei die beiden Worte in einer serifenlosen Schrift und deine und sind in einer Schrift mit Serifen. Ich habe dann mal hier so ein bisschen umgeguckt in den Beschriftungen der Exponate, die ich von ihr sehen kann. Und mit dieser Typografie zwischen Serifen und Nicht-Serifen wird sehr massiv gespielt. Und ich möchte einfach mal eben sagen, dass ich das ganz toll gelungen finde. Das ist mir unterwegs schon mal aufgefallen. Ich habe es mir nicht im Detail überall angeguckt. Aber auch die Sachen, zum Beispiel, ich sehe von hier, zu dem Exponat gibt es die Beschriftung, was ist deine Vorstellung von Freiheit? Mhm. Und deine Vorstellung, diese beiden Worte, sind wieder in der anderen Schrift als der Rest. Und das ist meiner Meinung nach eben deine Vorstellung an der Stelle. Es hebt einmal die Freiheit. Du hast jetzt die Freiheit, das zu sagen. Wunderbar hervor. Ich finde es subtil, aber das ist, sehe ich hier, ne? Free Speech versus Hate Speech. Diese beiden Begriffe, diese beiden Free Speech und Hate Speech, sind in unterschiedlichen Typografien gemacht. Und das sehe ich so, was ich von hier erkennen kann, zieht sich das durch. Ich finde das sehr gelungen. Das ist das, wo ich gerade noch kurz drüber nachdachte.
Ein schönes Detail, ja. Das wäre mir jetzt entgangen, muss ich sagen.
Sehr schön. Ich glaube, wir haben alles zusammengetragen, was wir bei einem ersten und einzigen Besuch sozusagen zusammentragen können. Ich danke euch von Herzen. Der Dank geht an Lars Naber, der sitzt zu Rechten von mir.
Ich danke dir.
Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, mit mir durchgegangen bist. Danke auch an den Nikolas.
Hat Spaß gemacht,
Wörl. Wunderbar. Und ich würde dann zum Abschluss sagen, die Freiheit ist so wichtig, dass Menschen für sie gestorben sind. Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer, die nicht ertragen konnten, in Unfreiheit zu leben. Ein unheimlicher Gedanke und ich möchte einfach den Schluss nehmen, all diesen Menschen, die für diese Idee gestorben sind, ein Danke zu sagen.
Da schließe ich mich gerne an, ja.
Und damit, mit diesen etwas nachdenklichen Worten, verabschieden wir uns von dort der MS Wissenschaft, die eigentlich MS Jenny heißt, aber einmal im Jahr zur MS Wissenschaft umdekoriert wird, umgestaltet wird. 2024 war sie auf Tour mit dem Thema Freiheit. Wir sind in Köln und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssi.